Summ, summ, summ.
Bienchen summ herum.
So in etwa.
Über Stock und über Steine. Nee, das war was anderes. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen lauf galopp.
Stimmt, Pferdchen.
Pferdchen, soll nochmal ein Schlückchen nehmen. Gut, dass wir hier keine fruchtigen, süßen Getränke haben, sonst würden nämlich hier lauter Bienen angezischt kommen.
Richtig.
Aus Gründen. Oh.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobias.
Markus, es ist Sommer.
Kann man nicht anders sagen. Es ist verdammt warm.
Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, man geht ins Freibad und wenn man da so liegt auf seinem Handtuch und über die Wiese schaut, dann entdeckt man auch hin und wieder mal so ein kleines Bienchen und Hand aufs Herz, wer hat sich nicht schon mal vorgestellt, so eine kleine Biene zu sein, die ganz sorglos durch die Lüfte summt? Oder, Markus, hast du doch, oder?
Nein. Nein. Also, ich habe mir tatsächlich noch nie vorgestellt, eine Biene zu sein. Aber interessant, erzähl doch mal weiter.
Ja, vielleicht führe ich das nicht weiter aus.
Dann sag doch mal, worum es heute geht.
Das ist eine gute Idee. Es geht heute um Apidia, also den altehrwürdigen Klassiker, den die meisten Amiga-Fans wohl kennen dürften. Wir sprechen aber auch über das, zumindest zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, noch nicht erschienene Apidia Special, also ein Remake dieses zugegebenerweise etwas exzentrischen Spiels, das im August erscheinen wird. Und wir zwei, Markus und ich, wir konnten das Spiel sogar schon letztes Jahr testen auf der Amiga 40. Ewig gestern berichtete.
Ja, ja, Folge unbedingt noch mal hören.
Ja, ja, ne, da hatten die am Stand von Kaiko das Spiel dabei. Und ja, zu unserer großen Freude ist der Publisher Einin Games oder Einin Games, ich weiß nicht so genau, Einin, beziehungsweise United Games Entertainment, auf uns zugekommen und hat uns eine Vorabversion zur Verfügung gestellt. Also Dankeschön an der Stelle nochmal an Fabian Pfannmüller, der sich hier bei uns gemeldet hat.
Ja, das war doch schon überraschend. Überraschend cool. Mhm. Also wir haben ja schon mal so Promocodes bekommen und Vorabversionen. Also wir konnten ja schon mal Sachen im Vorfeld testen und darüber Folgen machen. Aber das war jetzt das erste Mal. Das ist jetzt für uns ein kleiner Meilenstein. Da werden andere Podcasts drüber lachen, weil die das schon zum tausendsten Mal haben. Aber vielleicht erinnern sich einige zurück. Wenn man das erste Mal hat, das ist schon was Besonderes, wenn so eine Firma, so eine richtige Firma auf einen zukommt und sagt, hey, hier, guck mal, hier, das ist shiny und glänzt. Wollt ihr nicht darüber berichten?
Wollt ihr nicht umsonst Werbung dafür machen?
Genau. Und genau deswegen. Und weil Tobi und ich schon so lange mal vorhatten, eine Folge über Apidia zu machen und weil wir das Spiel halt auch auf der Amiga 40 spielen konnten, das hat jetzt irgendwie alles gut zusammengepasst, dass wir gesagt haben, komm, wir machen eine Folge über Apidia, aber wir machen halt keine Werbefolge für Apidia Special. Klar, das haben wir uns angeguckt und da werden wir auch drüber berichten. Wir machen eine Folge über Apidia, über das komplette Apidia, also das alte Apidia, aber auch das neue. Und, Disclaimer, niemand hört diese Folge vorab. Es ist unsere Meinung und selbst wenn wir danach nie wieder irgendeine Vorabversion bekommen, wir werden hier nicht über den grünen Klee loben, nur weil wir das Ding im Vorfeld für lau gekriegt haben.
Vielleicht verlinken wir das Spiel auf Steam trotzdem in den Shownotes.
Das können wir sicherlich machen. Ist das dann ein Affiliated-Link? Kriegen wir da Kohle für?
Ist das jetzt eine Dauerwerbesendung?
Ich glaube nicht. Also nein, ich glaube nicht. Wenn, dann ist es auch so wenig. Ach, übrigens, wir werfen uns mit Geld. Ah, nee, später.
Ja.
Kommen wir doch erstmal zu den Key Facts, denen des Originalspiels. Wir sprechen heute über Apidia in Klammern 2. Der Entwickler ist Kaiko Ich habe früher mal Kaiko gesagt. Mittlerweile weiß ich aber, dass es Kaiko heißt.
Und dass es Apidia heißt.
Und dass es Apidia heißt. Da haben wir Chris Hülsbeck auf der Amiga 40 nämlich sogar gefragt, wie es richtig ausgesprochen wird. Weil auch wir, was heißt auch, vielleicht habt ihr es ja immer richtig ausgesprochen, aber wir haben früher immer Apidia gesagt.
Und dann hatten wir auch eine Phase, wo wir Apidia gesagt haben, weil so steht's ja geschrieben.
Genau.
Alles falsch.
Alles falsch. Der Publisher des Spiels ist Playbyte. Das war ein Unterlabel der Firma Bluebyte, die deutlich bekannter ist. Das Erscheinungsjahr war in Deutschland Ende 91 und im Rest der Welt, im Rest Europas, ist das Anfang 92 erschienen. Dabei handelt es sich um ein Shoot'em'up, also ein ganz klassisches horizontales Schmapp. Und das Ganze gab es tatsächlich nur auf dem Amiga. Ne? Das ist ein Exclusive. Und ich bin mir ehrlich gesagt, haben wir schon mal ein Amiga-Exclusive gehabt? Fire and Ice, oder?
Ja.
Oder gab's das noch woanders?
Ich sag einfach mal nein.
Aber ansonsten waren alle Spiele, die wir auf dem Amiga besprochen haben, die gab's auch woanders, ne?
Ja, wir haben über viele Spiele gesprochen, die gefühlt ein Amiga-Exklusiv sind, weil gefühlt, man sie genau mit dem Amiga verbindet, also wir zumindest und ich glaube auch viele andere. Aber weiß ich gar nicht so genau. Also bei Fire and Ice könnte ich es mir vorstellen. Mhm. Bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Nee, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber das hier ist ein Amiga-Exclusive.
Bevor wir jetzt aber ins Jahr 92 beziehungsweise 91 zurückspulen, noch so ein kleiner Hinweis. Du hast ja eben richtigerweise das Jahr 92 als Veröffentlichungsjahr im Rest Europas genannt. Mhm. Allerdings, wer zum Beispiel die Amiga Joker-Ausgabe 1291 noch vor Augen hat, das werden ja sicherlich total viele sein.
Auf jeden Fall.
Die werden sich daran erinnern, dass das Spiel dort bereits Ende 1991 getestet wurde, zumindest bei uns in Deutschland. Und das lässt den Schluss zu, und da sind wir uns auch nicht so hundertprozentig sicher, ob Apidia nicht sogar in diesem Jahr auch schon in den Handel gekommen ist. Du hast es eben gesagt, Ende 91 in Deutschland.
Ja, ich habe das vollmundig als Fakt genannt. So hundertprozentig. Wir glauben das jetzt einfach mal.
Genau, wir schieben es zumindest mal so als Disclaimer dazwischen. In England zumindest und in vielen anderen Ländern kam es dann aber auf jeden Fall erst ein paar Monate später nach der deutschen VÖ auf den Markt und zum ersten Mal in einer Preview vorgestellt wurde es schon 1991 auf der Amiga 91 in Köln.
Mhm. Was man auch sagen kann, ist, dass Apidia in dieser Übergangsphase entstanden ist, die wir schon öfter beobachtet haben. Der Spielemarkt, der hat sich in der Zeit stark hin zu 16-Bit-Konsolen verlagert. Und Nintendo und auch Sega, die waren das Maß, an dem man sich orientieren musste. Aber auch auf dem Amiga gab es echt viele Shooter, die in Sachen Grafik, Musik und auch technischer Präsentation wirklich gut waren. Xenon ist da so ein Titel. Mhm. X-Out, Z-Out, Project X oder auch Agony. Die haben gezeigt, dass schnelle Action definitiv relevant für das System war, also auch für den Amiga.
Ja. Also das waren so Vorzeigetitel, ne? Wobei ich ehrlicherweise X-Out und Z-Out gar nicht so auseinanderhalten kann im Gedächtnis, aber so ein Spiel wie Xenon zum Beispiel, das war schon etwas, das man gerne auch mal gezeigt hat, wenn man Besuch hatte oder Agony, das Intro alleine schon, das war schon geil.
Ja, ich habe ja Xenon zum Beispiel auch fürs Mega Drive und das kann nicht mal im Ansatz mit der Amiga-Version mithalten.
Hm. Ja, also schnelle Action war definitiv ein Ding damals auf dem Amiga, ne? Da hatte man einfach Bock drauf.
Und wo wir gerade bei Action sind, also bei Games, die Action beinhalten. Lass uns doch mal gucken, was in der Gaming-Landschaft 1991, aber auch 1992 los war. Wir nehmen jetzt einfach mal beide Jahre. Tobi, möchtest du die Games machen?
Ja, Lemmings ist erschienen zum Beispiel, einer meiner ganz großen Lieblinge.
Mhm, und Mega Action, ich bin halt nicht der König der Überleitung.
Ja, doch, war schon gut, fand ich.
Danke.
Another World ist erschienen, Turrican 2 oder auch Sonic the Hedgehog, alles 1991. 92 ging es dann weiter mit Wolfenstein 3D zum Beispiel, Dune 2, Mortal Kombat, Super Mario Kart, Sensible Soccer. Also, wir sagen ja immer, 93 war so das ganz große Jahr der Classics. Das hier ist auch ganz okay.
Dann schauen wir doch mal, was im Bereich Film los war. Und da ist Action, zumindest beim ersten Titel in unserer Liste, definitiv nicht falsch. Da ist nämlich Terminator 2 erschienen. Das Schweigen der Lämmer ist 1991 erschienen. Hook und auch Robin Hood, König der Diebe, der mit Kevin Costner. Bis heute mein absoluter Lieblings-Robin Hood-Film. 1992 ging's mit Batman Returns und Alien 3 eckig weiter, Reservoir Dogs ist erschienen, Basic Instinct und auch Wayne's World. Durchaus ein paar Klassiker dabei.
Auf alle Fälle.
Und alles gute Filme, habe ich alle gesehen, finde ich alle mega.
Ja, also echt ein ganz gutes Jahr oder gute Jahre.
Und ganz allgemein, was den Amiga angeht, da war der zumindest als Spieleplattform ja immer noch relevant. Der hat es aber auch nicht einfach gehabt, ne? Neben den stärker werdenden Konsolen, habe ich gerade schon erwähnt, da kam auch das Problem mit den ganzen Raubkopien dazu, ne?
Ja.
Ne, Tobi?
Weiß ich jetzt nicht. Ja, also kann sein.
Also wir ja nicht. Wir haben ja immer die Originale gehabt, aber haben immer die Packungen und die Anleitungen verlegt. Das haben wir schon ganz oft in diesem Podcast gesagt.
Genau, und alles, was übrig blieb, sind dann die Sicherheitskopien, weil der Rest ist irgendwie
ganz genau gekommen.
Irgendwie im Ausgeliehen, nie wiedergekriegt.
Ja, und auf dem Amiga gab es viele kleine Produktionen, kleine Entwickler, die hatten keine Megabudgets. Es kamen die technischen Limitierungen dazu. Die Ein-Button-Problematik, da haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen.
Ja, also da konnte man auf der Konsole mit drei oder mehr Buttons tatsächlich schon ein bisschen mehr anfangen, ja.
Wobei der Amiga ja mit den richtigen Programmierern, und das haben wir in diesem Spiel, Spoiler, tatsächlich, da ging das ja auch, dass man zwei Buttons benutzen konnte.
Genau, also im Einzelfall hatte man das, ja,
stimmt. Also wer das gewollt hat, ähnlich wie Musik und Soundeffekte, auch dieses Spiel hat das. Also, das fühlt sich hier schon mehr nach Konsolenspiel an.
Ja.
So, hätten wir das auch geklärt. Aber, Freibad oder nicht, mit Bienen haben wir beide sicher schon öfter mal zu tun gehabt. Tobi, aber wie sieht's konkret mit Apidia aus? Hat das in unserer Jugend eine Rolle gespielt? Ich sag mal, ja.
Ja, irgendwie schon. Keine riesige tragende Rolle, aber schon. Also für mich, wir haben ja vorhin kurz über Exklusivität gesprochen, war Apidia schon ein Spiel, das so, dass ich ganz klar mit dem Amiga verbunden habe und das für mich auch so ein Aushängeschild gewesen ist. Da gab es ja so ein paar Titel, die ich schon mal gesehen oder gehört hatte, bevor ich überhaupt einen Amiga hatte. Das war zum Beispiel Lemmings und das war Terrakim, aber das war auch Apidia. Das hatte mir mal irgendjemand dann im Vorfeld gezeigt und das fand ich schon cool. Ich habe das auch durchaus gespielt damals, hab da jetzt nicht so die mega Erinnerungen dran oder kann auch nicht behaupten, dass ich da unglaublich weit gekommen wäre. Jetzt ist auch, ne, so Shooter sind nicht so mein Genre, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist schon ein Spiel, das ich mit meinen Amiga-Jahren, mit meiner Jugend verbinde. Doch. Und bei dir?
Ja, ich verbinde das auch definitiv mit meinen Jugendjahren auf dem Amiga. Also ich habe das auch gehabt. Ich habe das auch gespielt. Ich muss aber sagen, dass ich damals, das war ja eine Zeit, da kannte man noch nicht so super viel. Da fand ich diese Insektenthematik, vielleicht greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, damit der Zuhörende abgeholt ist. Man steuert hier nicht, wie in anderen Schmaps, irgendein Raumschiff, das durch den Weltraum fliegt, sondern man steuert eine Biene, die durch im ersten Level durch so einen Garten fliegt und man kämpft dann gegen Schmetterlinge oder gegen Maulwürfe und Grashüpfer und so ein Kram. Und ich muss sagen, dass ich das damals, ich fand das nicht so cool. So ein Raumschiff im Weltraum fand ich halt cooler. Aus heutiger Sicht ist das schon super kreativ. Aber damals, und darum meinte ich, ich kannte damals noch nicht so viel. Und wenn du noch nicht so viel kennst, dann ist halt so ein Weltraumgeballer cooler. Wenn du aber 100 Weltraumspiele gesehen hast und dann siehst du einen Schmapp, in dem du eine Biene steuerst und gegen andere Insekten kämpfst, das ist dann halt wirklich kreativ und dann ist es auch cooler und das kann ich heute viel mehr wertschätzen, als ich es damals konnte. Ich habe es aber trotzdem gespielt, aber wie du auch schon gesagt hast, ich bin nie sehr weit gekommen, denn, kann man auch schon mal sagen, das Spiel ist richtig, richtig schwer.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Ja, Apidia, Kaiko, hast du gerade schon gesagt, das klingt groß.
Ja.
Das klingt international, das klingt nach Japan. Ist es aber nicht. Es ist deutsch und Kaiko ist auch gar nicht mal so groß.
Das ist noch übertrieben. Das ist, oder unter, also es ist auf jeden Fall super klein sogar.
Es ist weit weg von groß. Und da sieht man mal, wie gut das Marketing hier funktioniert hat und wie wichtig Storytelling sein kann, um sich aus der Masse hervorzuheben. Aber lass uns doch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, denn vor allem bei deutschen Produktionen, Amiga-Produktionen dieser Zeit, bestanden die Teams ja häufig aus nur wenigen Personen, du hast es gerade gesagt, wie auch bei Apidia. Und wenn man die Namen der Beteiligten so hört, wette ich, werden die meisten zumindest einen Namen schon mal gehört haben.
Ja, auf jeden Fall. Denn hinter dem Projekt standen im Kern drei Personen, beziehungsweise genauer gesagt die Hülsbeck-Matzke Tierrolf GbR.
Ein wohlklingend, phonetisch, emotional aufgeladener Name.
Ja, Und wir haben ja eben schon mehrfach Kaiku genannt. Das war tatsächlich der Name, den sie sich nach außen hingegeben haben, unter dem sie Spiele entwickeln würden.
Ja, und bevor wir es vergessen, das wollen wir nicht unterschlagen, dieser Name Kaiku unterstand wiederum ihrem Label Audios, also mit Punkten dazwischen, A-U-D-I-O-S, steht für Art Under Design Imaginations of Sound natürlich.
Na klar, für was soll es auch sonst stehen?
Und es sollte quasi für Musik- und Anwendersoftware stehen. Ist an der Stelle aber auch gar nicht so wichtig, ich will es nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
Mhm. Zumindest Kaiku, das sollte groß klingen, maximal groß und halt international wirken, japanisch wirken. Und weil die drei in ihren 20ern, also noch relativ jung waren, waren sie natürlich stark geprägt von eben jener japanischen Konsolenspielgeneration beziehungsweise auch Arcade-Generation. Und die haben sich hier zumindest ein bisschen, und ich mache jetzt mal Gänsefüße mit meinen klauen Händen, inspirieren lassen.
Ja, das war kurz, catchy und klingt ja auch irgendwie japanisch, ne?
Total. Spielt ja auch auf Taito an.
Ja.
Wird das dann eigentlich auch Taito ausgesprochen? Nee, oder?
Kann gut sein. Ich kann mir das gut vorstellen, ja.
Ich kenne das nur unter Taito. Aber hey, ich habe Interviews mit den Jungs gehört, wo die selber ihre Firma Kaiku nennen. Also wird das ja wohl stimmen.
Ja, schon. Na gut, auf jeden Fall haben wir da jetzt also den Peter Tirolf, den Frank Matzke und den Chris Hülsbeck. Und irgendwie scheinen sich ja alle in der Szene damals eh untereinander gekannt zu haben. Und wir zwei hatten im Vorfeld das Glück und die Gelegenheit, den Peter Tirolf ein paar Fragen zu stellen. Unter anderem auch die, wie die drei eigentlich so zueinander gefunden haben. Und da können wir mal reinhören.
Chris habe ich bei einer Projektwoche an meiner Schule kennengelernt. Ich glaube in der 10. Klasse. Ein gemeinsamer Bekannter hat einen Kurs geleitet, bei dem Chris mal vorbeigekommen ist. Soweit ich mich erinnere, habe ich am C64 an Musik geschraubt und er fand das interessant. Aber wir hatten dann auch eine Menge gemeinsamer Interessen. Frank hingegen war mit einem anderen Freund gemeinsam bei der Bundeswehr. Der hat uns verkuppelt, weil ich für ein Spielprojekt einen Grafiker gesucht hatte.
Also Peter und Chris kannten sich bereits aus Schulzeiten und waren tatsächlich befreundet.
Ja.
Okay, und Frank Matzke, der war noch nicht mit an Bord.
Genau, der kam dann scheinbar irgendwie später dazu. Die beiden, also Peter und Chris, haben sogar mal eine Zeit lang zusammen in Düsseldorf bei Chris gewohnt. Und zu der Zeit hat Peter Tirolf auch schon den Wunsch, oder vielleicht kann man sogar von Vision sprechen, mal ein Amiga-Spiel zu entwickeln, einen Shooter im Speziellen. Mhm. Und dieser gemeinsame Bekannte, von dem eben die Rede war, der hat sich dann schließlich mit dem Frank zusammengebracht. Und zu der Zeit existierten wohl auch schon erste ganz, ganz roughe Ansätze von einem Shooter. Mhm. Also schon vor der Gründung dieser GBR, vor der Gründung von Kaiku.
Ja, da war von Insekten noch gar keine Spur, ne? Das war noch recht klassisch. Das sollte noch so ein Weltraumshooter werden.
Genau, es gab auch keine Geschichte, kein Thema. Es waren wahrscheinlich wirklich nur so Studien, so könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Das Ding hatte auch schon einen Arbeitstitel. Beyond the Planets sollte das Ganze heißen.
Das klingt sehr nach Weltraumshooter und nicht nach Insekten.
Ja, voll. Und in der Phase, da hat sich der Peter Tirolf wohl hauptsächlich mit technischen Grundlagen beschäftigt, mit Scrollroutinen und sowas. Es sollte horizontal verlaufen, das stand wohl schon relativ früh fest.
Mhm. Ja, Inspiration lieferten Genrevertreter, ne? Mega Drive-Spiele, diverse Automaten, vor allen Dingen zeitgenössische Genrevertreter, R-Type, Gradius 2, das in der deutschen Automatenfassung übrigens Vulkan Venture hieß. Wusste ich bis dato noch nicht.
Ich auch nicht. Und ich vermute, ich werde es auch schon bald wieder vergessen haben.
Es könnte sein. Von Gradius zum Beispiel kommt die Idee mit der Waffenleiste. Das ist auch sehr offensichtlich, wenn man beide Spiele kennt. Mit der kann man seine Feuerkraft und die Geschwindigkeit seines Raumschiffs und die Pods, die so um einen herum fliegen, kann man das alles verbessern. Von R-Type wiederum stammt der aufladbare Supershoot, der Superschuss. Den kann man durch gedrückt halten des Feuerknopfes aufladen und dann durch Loslassen auslösen. Also ganz klassisch.
Ja, also deutlich Einflüsse zu erkennen aus großen Titeln. Was nachvollziehbar ist, denn auch 1991 war das Genre der Shoot'em-ups ja auch schon recht weit entwickelt. Es haben sich Standards und Patterns etabliert. Mhm. Man musste das Rad also auch nicht komplett neu erfinden. Technisch war also nur relativ wenig wirklich neu. Man musste sich also durch andere Faktoren abheben, zum Beispiel durch Qualität. Und so existierten auch während der Entwicklung von Apidia durchaus hohe Ansprüche, die weit über das reine Kopieren von Standards hinausgingen. Ne?
Man wollte Dinge schon auch ein bisschen anders machen, auf eine Weise. Klar, die wiederholbaren Abläufe, das Einstudieren, also böse gesagt, das Auswendiglernen gehört irgendwie dazu. Man wollte aber auch eine präzise Kollisionsabfrage. Also technisch sollte das schon sauber sein, das Power-Up-System, klar von Gradius geklaut, aber trotzdem gut umgesetzt in das neue Spiel und den schnellen Lernprozess. Also, dass man das Spiel, wenn man es schon auswendig lernen muss, dass es wenigstens nicht über 1000 Versuche geht, sondern vielleicht nur über 500 oder so. Also im Prinzip genretypisch ja, aber irgendwie besser, zumindest auf dem Amiga besser.
Ja.
Aber wie sticht man 1992 ansonsten aus der Masse der typischen Shoot'em-ups heraus?
Naja, indem man anstelle eines Raumschiffs eine Biene steuert zum Beispiel.
Ja, logisch. Haben wir ja auch schon angeteased.
Und wir haben ja eben auch schon über Taito oder Taito gesprochen. Das war tatsächlich eines der Lieblingsstudios von Peter Thierolf. Und auch die haben 1989 ein Spiel namens Insector X veröffentlicht. Und da geht's auch um Insekten. Und Frank Matzke, der erinnert sich vorsichtig daran, dass Peter Thierolf mal von diesem Arcade-Titel erzählt hat, was den Schluss nahelegen lässt, dass Insector X wohl dazu beigetragen haben könnte, dass das Gameplay eben in dieses Insekten-Setting verlagert wurde.
Wobei Peter Thierolf wiederum, der schreibt diesen Prozess eher Frank Matzke zu. Der soll maßgeblich für diesen Shift verantwortlich gewesen sein. Spielerisch bleibt aber Gradius und R-Type, das sind die beiden Hauptvorbilder von Apidia.
Und rückblickend eine ziemlich gute Idee, das mit den Insekten, also abzurücken vom klassischen Sci-Fi-Weltraum-Setting. Denn ehrlich gesagt, ohne das wäre es wahrscheinlich einfach nur so just another Shoot'em-up geworden, über das man heute nicht mehr in dem Umfang sprechen würde. Also wir würden hier wahrscheinlich nicht stehen. Auch gut, dass es Frank Matzke wohl ein Anliegen gewesen ist, dieses botanisch-biologische Thema noch ein bisschen konsequenter und noch naturgetreuer umzusetzen, als es die eventuelle Vorlage in Sector X nämlich gemacht hat, die eher so ein bisschen niedlich und comic-lastig war. Das ist bei Apidia nicht der Fall, werden wir nachher noch drüber sprechen.
Mhm. Und Apidia macht das auch echt gut, sowohl Sprites als auch Hintergründe. Das sieht schon recht echt aus, also für ein gepixeltes Spiel von 1991. Ne? Aber irgendwie schon auch botanisch korrekt.
Genau, es gibt keine stilistische Verzerrung in irgendeinem Comic-Stil oder so. Und es sieht schon irgendwie für mein laienzoologisches Auge, sehen die Dinge, die ich da sehe, schon einigermaßen echt aus. So für die Proportionen und so. Mhm.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Peter Thierolf, der war eh ein Fan von Insekten und hat irgendwie als Jugendlicher auch mal eine Zeit lang Insekten gefangen und hat die studiert und so. Also der hat da schon ein gewisses Vorwissen gehabt. War ja auch eine Zeit, da konntest du ja nicht einfach mal ins Internet gehen und irgendwie eingeben, Biene, und dann hast du da Bienen aus allen möglichen Blickwinkeln und kannst da einfach drauf lospixeln. Das war ja schon nochmal eine andere Zeit, ne?
Nee, da musstest du schon irgendwie den großen Naturführer in Farbe oder so aus dem Regal ziehen oder eine Biene im Glas beobachten.
Oder das.
Oder so. Auf jeden Fall, Comics spielen trotzdem eine Rolle. Denn als Japan-Fans waren die drei von Kaiko nicht nur von japanischen Konsolenspielen begeistert, sondern auch von anderen japanischen popkulturellen Phänomenen wie Manga, von Anime, von Magazinen und Filmen. Vor allem Akira, also der Film Akira, der hat ihnen dann so ein bisschen die Augen geöffnet, dass sich Comics zum Beispiel nicht nur an Kinder richten müssen, sondern durchaus auch eine etwas düstere und komplexere Erwachsenenrolle spielen können. Und man war also begeistert von dieser andersartigen Gestaltungen von japanischen Magazinen, auch wenn man sie vielleicht gar nicht lesen konnte. Und es entstand so die Idee, diese Andersartigkeit zu nutzen, um dem Spiel diesen ja bereits erwähnten exotischen internationalen Anstrich zu verpassen und diese Wirkung von japanischen Spielen zu imitieren. Dazu passend auch diese Formulierung, die einen im Titlescreen abholt, kann man schon mal vorgreifen. Kaiko International Presentation. Und die Täuschung war perfekt, aber das sollte ja noch längst nicht alles gewesen sein.
Nee, denn die Story nicht des Spiels, also die Story im Spiel, die Handlung, sondern die Story um die Entstehung des Spiels, das war ihnen noch nicht rund genug und auch ein Name für das Spiel stand noch nicht fest. Auch der sollte natürlich möglichst exotisch und japanisch klingen. Und mit Apidia entstand dann ein Name, der das Bild noch weiter verdichtete. vor allen Dingen, wenn man sich die, ja, doch schon ziemlich geniale Herleitung anschaut, ja, zu der zwei unterschiedliche Quellen kursieren. Peter Thierolf zum Beispiel meinte 2005 in einem Interview, dass Frank Matzke den Namen vom Wort Hexapodien abgeleitet hat, was die Bezeichnung für Sechsfüßler ist. Alternativ gibt's dann noch den Begriff Apidae,
ja,
der in der zoologischen Familie die Bienen beschreibt.
Ja. Also wie auch immer, beides klingt extrem naheliegend und authentisch. Und um das Ganze besonders authentisch zu inszenieren, wollte man den Namen natürlich auch auf dem Titlescreen des Spiels in japanischen Schriftzeichen darstellen. Das, was in der finalen Fassung zu sehen ist, ist allerdings nicht ganz korrekt. Scheinbar steht dort eher so etwas, was man wie Abidia oder Abidja lesen würde, wenn man japanisch könnte. Und jetzt könnte man sich fragen, ob man die Gelegenheit für die Richtigstellung dieser Schriftzeichen bei der neuen Apidia-Version, die wir erwähnt haben, genutzt hat, um diesen Fehler zu korrigieren. Schauen wir mal, was Peter Thierolf dazu gesagt hat.
Also, ich habe das irgendwo gelesen. Ich finde es auch spannend, dass Leute da so tief reingehen. Vermutlich ist es einfach, wenn man japanisch lesen kann. Aber solange da nichts Unanständiges steht, ist es für mich primär Grafik. In dem Sinne sehe ich es auch nicht als Fehler und da gibt es dann auch nichts zu korrigieren.
Ja, recht hat er, der Peter.
Ja, ich habe auch ein Interview gehört, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob es Peter oder Frank gewesen ist, der hat da auch erzählt, die haben das mit so einem ganz kleinen, teiligen japanischen Wörterbuch übersetzt. Ja, und da schleicht sich natürlich ein Fehler ein, Fehler in Anführungsstrichen, wenn du die Sprache halt null beherrschst und das ist ja nun ein komplett anderes Schriftsystem. Also das hat ja nichts mit dem zu tun, was wir kennen. Und man muss sagen, wir haben es nicht gerafft und der Titlescreen sieht halt geil aus, ne?
Genau. Es ist völlig egal, das Gesamtpaket stimmt, es sah japanisch aus. Und das ist ja irgendwie auch das Geile, die drei haben es einfach gemacht, einfach weil es niemand anders besser wusste. Und mit einer anderen Sache haben sie dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt, indem sie das Spiel nämlich von vornherein als Apidia 2 verkauft haben. Und warum?
Ja, um das Ganze noch größer und noch geheimnisvoller wirken zu lassen. Sie haben die Story verbreitet, das sei der erste Teil eines exklusiven japanischen Laserdisc-Spiels, von dem der originale Teil angeblich verschollen wäre, aber man stünde kurz davor, ein Exemplar aufzuspüren. Die japanische Herkunft, die sollte so noch glaubwürdiger werden und das Spiel sollte so wirken, als wäre das der zweite Teil einer halbwegs etablierten Reihe. Heute wissen wir natürlich, angeblich muss man hier sehr groß schreiben.
Also was für eine geniale Idee und auch dazu haben wir Peter um eine sehr ehrliche Stellungnahme gebeten.
Was meint ihr mit angeblich? Außer, dass es ständig in Frage gestellt wird, habe ich eigentlich keine seltsamen Reaktionen erfahren.
Sollte angeblich vielleicht doch nicht so groß geschrieben werden?
Die Story ist halt geil, ne?
Die ist genial. Also man spielt hier mit der Neugier der Leute, die es nicht besser wissen. Man spielt mit den Spielern, man spielt mit Journalisten. Und ich muss auch sagen, diese gesamte Inszenierung ist wirklich genial und so funktionierte sehr gutes Marketing. Chapeau.
Ja, vor allen Dingen konntest du es halt damals auch machen, ne? Das waren ja, haben wir vorhin schon gesagt, das waren die Zeiten weit vor dem Internet. Du konntest ja nicht einfach mal 1991, 1992, wenn du das Spiel gekriegt hast, du konntest nicht einfach mal ins Internet gehen und auf irgendwelche japanischen Plattformen gehen, wo Spiele eingetragen sind und diese Laserdisc-Fassung suchen. Das war ja nicht möglich. Du konntest dich nicht vernetzen mit japanischen Spielern. Heutzutage gehst du auf Twitter, suchst irgendwelche japanischen Spieler raus, Google Translator oder halt das interne Übersetzungsprogramm von Twitter. Das funktioniert ja alles. Du kannst ja mit der ganzen Welt heute kommunizieren, ohne Probleme.
Ja.
Damals unmöglich. Und das macht es natürlich aus damaliger Sicht, so eine Geschichte aufzubauen, vergleichsweise einfach. Du musst nur immer dabei bleiben. Und die haben ja diese Geschichte so oft erzählt. Und auch jetzt hat der Peter wieder diese Geschichte erzählt, dass das ja angeblich die Wahrheit wäre, von wegen angeblich. Naja, vielleicht findet er ja, sie waren ja damals schon kurz davor, vielleicht sind sie ja immer noch kurz davor, die verschollene Laserdisc-Version zu finden von Apidia 1 und vielleicht überraschen die uns ja tatsächlich irgendwann mit Apidia 1. Eigentlich wäre es ganz geil, wenn sie wirklich Apidia 1 programmieren würden. So im Nachgang auf so einem System, das das halt emuliert, das halt so Laserdisc, ich habe keine Ahnung, wie ein Laserdisc-Spiel funktioniert, ist das sowas wie hier Dragon Slayer, ne?
Mhm.
So, sowas in dem Style. Hey, dann haut mal rein, dann komm, los.
Ja, hätte es eine richtige Box gegeben, wäre es auf jeden Fall Pflicht gewesen, da irgendwas reinzupacken, was in die Richtung geht. Aber ich glaube, in Zeiten von ChatGPT und Midjourney wird es nicht lange dauern, bis auch da vielleicht mal die ersten Bilder im Internet kursieren zu Apidia 1, der Laserdisc. Naja, das alles klingt jetzt erstmal sehr geradlinig. Man muss aber dazu sagen, dass die Entwicklung bis hierhin vor allem in dieser Phase noch ziemlich improvisiert abgelaufen ist und dass auch die Finanzierung auf ja recht wackligen Füßen stand, wodurch man sich da auch in keine großen Unkosten stürzen konnte. Peter und Frank, die wohnten zu dieser Zeit noch zu Hause. Es gab aber auch tatsächlich schon Einnahmequellen, die durch andere Projekte zustande gekommen sind. Da gab es zum Beispiel Spiele wie Gem X, Metal Law oder The Adventures of Quick and Silver, von denen ich nicht ein einziges kenne.
Ich glaube, ich habe Gem X schon mal gehört.
Zumindest letzteres, also Quick and Silver, hat vergleichsweise gutes Geld schon eingebracht. Erschienen übrigens unter dem Sublabel mit dem witzigen Namen, deswegen muss ich ihn hier einfach mal bringen. New Bits on the Rum.
Hm? Ja, schon ein bisschen New witzig. Kids on the Block?
Also schon ein bisschen witzig. Ich meine, wir sind 91 unterwegs, Step by Step und so. Aber auch durch Musikproduktion und mit Hilfe von Chris erster CD Shades konnte Apidia mitfinanziert werden. Und man wusste ja auch nicht, ob das Spiel erfolgreich sein würde. Wie gesagt, das Studio war weitgehend unbekannt und Shoot'em Ups gab es auf dem Amiga viele. Man hatte zwar ambitionierte, gute Ideen und war ehrgeizig. Wirtschaftlich war das Projekt aber durchaus riskant.
Mhm. Aber bevor wir gleich tief in die Entstehung eintauchen, lass uns doch erstmal das Spiel anschauen. Mit was haben wir es zu tun? Schmapp, haben wir schon gesagt. Typisches horizontales Shoot'em Up. Die Spielfigur, eine Biene, haben wir auch schon gesagt. Die bewegt sich frei in alle Richtungen, also oben, unten, links, rechts und die schrägen Varianten davon. Die Umgebung, die scrollt automatisch, man fliegt von links nach rechts. Die Gegner, also verschiedene zum Level passende Geschöpfe, erscheinen in festgelegten Formationen und folgen vorgegebenen Bahnen, so wie es halt damals gewesen ist.
Genau, müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal drüber sprechen. Du hast ja ein paar von den Kreaturen vorhin schon genannt, mit Maulwürfen und Grashüpfern und so. Die sind echt geil, da lohnt es sich nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen. Sehr, sehr cool.
Bestimmte Feinde beziehungsweise so ganze Wellen an Feinden, wenn man eine ganze Welle abgeschossen hat, die hinterlassen dann so rote Blüten, die schweben dann da so rum und die kann man aufsammeln und die sind dafür da, um auf dem Power-Up-System auf der Waffenleiste unten einen Schritt weiter zu gehen. Mit einer weiteren Taste kann man dann die ausgewählte Waffe, das ausgewählte Power-Up aktivieren. Man kann natürlich auch einfach mehrere von diesen Blumen einsammeln über Zeit und auf eine bessere Waffe sparen, in Anführungsstrichen. Insgesamt gibt es 5 Hauptwelten aus jeweils 2 Abschnitten, glaube ich, ne?
Ja.
Und neben den normalen Gegnerwellen gibt es auch Geländegefahren, also sprich, dass man irgendwo gegenfliegen kann. Das ist eines dieser Spiele. Wenn ich ein neues Schmapp das erste Mal spiele, dann probiere ich das immer erstmal aus. Ist der Boden, kann ich den berühren oder nicht? Es gibt durchaus Schmapps, da bremst das Flugzeug oder das Raumschiff oder was auch immer automatisch ab. Das ist leider nicht so ein Spiel. Also wenn du den Boden berührst oder irgendwas an der Decke oder was weiß ich was, dann ist ein Leben weg. Es gibt natürlich Zwischengegner, es gibt große Endgegner und auch versteckte Bonusbereiche.
Von denen ich Spoiler keinen gesehen habe.
Ich habe heute noch 2 gesehen.
Also ich habe sie auch gesehen, aber nicht spielen dürfen.
Ich habe heute noch 2 gespielt.
Wow.
Obwohl, nee, den einen habe ich nicht gespielt, da bin ich zu schnell runter und war sofort wieder raus. Aber den einen habe ich tatsächlich gespielt.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Oder?
Aber das Thema Insekten und Botanik, das ist ja für so einen Shooter schon eher ungewöhnlich. Und da braucht es im besten Fall natürlich eine rahmende Handlung, die das Ganze so ein bisschen berechtigt und auflöst. Und die wird uns auch direkt zu Beginn des Spiels in einem kleinen Intro präsentiert. In der bereits erwähnten Anime-Tradition, es sollte so ein bisschen japanisch aussehen. Das heißt, man könnte meinen, man hat es hier mit einem japanischen Comic zu tun. Der dunkle Magier Hexae verzaubert einen Bienenschwarm und diese Tiere, die greifen Yuri, die Freundin des Helden Ikuro, im Schlaf an und vergiften diese. Und Ikuro benutzt einen magischen Talisman, verwandelt sich selbst in eine kampffähige Biene und zieht los, um Yuri zu retten, ein Gegenmittel zu finden und Hexae zu besiegen. Das war's. Und diese Handlung, die wird halt erzählt in so Manga-artigen Bildern und die erklären dann halt diese zugegebenermaßen ungewöhnliche Spielfigur, bleibt aber während der eigentlichen Action ja doch eher im Hintergrund. Also die Story, man hat damit während des Spielens eigentlich nichts mehr weiter zu tun. Und auch Peter Thierolf betonte mal, dass in diesem Spiel das Shooter-Konzept, wie gesagt, zuerst entstanden ist und erst dann die Geschichte obendrauf entwickelt wurde.
Mhm, ja, ist ja auch fast immer so bei Spielen dieser Art. Wenn du dir so ein Intro von Turrican 3, glaube ich, ne, hat ja auch so ein krasses, also für damalige Verhältnisse, krasses Intro, was echt cool aussieht. Wie viele Leute haben das überhaupt jemals gesehen? Hm. Du klickst auf Start und willst anfangen zu spielen und du musst ja erstmal ein bisschen warten, bis das Intro kommt. Also, ja, war damals halt so. Aber trotzdem cool, dass sie was gemacht haben und es passt einfach zu dieser Japano-Optik, zu diesem, hey, wir sind eigentlich ein japanisches Studio. Ist schon cool.
Voll, es kommt noch ein Faktor einfach dazu, der das nochmal abrundet, ja.
Ja. Und bevor wir jetzt Start drücken und ins Spiel einsteigen, ja, ich weiß, da sind alle schon ganz heiß drauf, da schauen wir uns trotzdem mal das Optionsmenü an, denn das ist ein schweres Spiel, haben wir schon gesagt.
Lohnt sich.
Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, das wäre Practice, Easy, Normal und Hard. Dann gibt es noch einen Team-Mode, da kann man simultan spielen. Einer spielt dann die Drohne, die dann später auftaucht, oder man spielt abwechselnd.
Ja, also eigentlich ganz cool, ein recht umfangreiches und ungewöhnliches Optionsmenü, also dass man so viel und kleinteilig einstellen kann, mhm. Das finde ich schon cool.
Und wir wollen es nicht unter den Tisch fallen lassen, die Soundeinstellungen sind hier auch noch, das ist sehr wichtig, denn das Spiel hat einen, ja, so eine Art, wie so ein Kassettenrekorder, du kannst dir die Tracks aus dem Spiel hier in diesem Menü anhören und wir haben es hier mit Tracks von Chris Hülsbeck zu tun. Bedeutet, die sind natürlich alle großartig. Du hast ja sogar schon mal einen dabei gehabt in einer unserer Themes-Folgen.
Genau, Level 2 und wenn man so guten Sound hat, dann kann man den natürlich auch so selbstbewusst mit ins Menü einbauen.
Auf jeden Fall.
Jetzt drücken wir aber Start und überraschenderweise geht's in Level 1 los.
Ach nee.
Und zwar irgendwie, für mich zumindest mit so einem Wow-Moment, denn der erste Eindruck, den man hat, der ist schon besonders. Und damit meine ich eben dieses andersartige Setting, die Musik, die Grafiken, das ist schon irgendwie toll und das hatte man zumindest beim ersten Mal wirklich noch nie gesehen. Da steuert man also wirklich eine Biene über eine Blumenwiese, die so echt und detailgetreu aussieht, dass man direkt das Gefühl hat, hier standen nur echte Pflanzen oder Tiere als Vorbild. Das ist schon recht beeindruckend, finde ich. Und natürlich fällt auch direkt auf, dass Apidia beides kann. Du hast es vorhin schon erwähnt. Musik und Soundeffekte, das ist sehr, sehr cool. Mhm. Was anderes hätte man natürlich von einem Chris Hülsbeck auch nicht erwartet.
Ja, auf jeden Fall.
Und da geht's also los auf dieser Wiese mit flüssigem Autoscrolling und dann wird geballert auf alles, was so irgendwie durch die Luft summt oder auf den Boden kriecht. Alles verhält sich tatsächlich insgesamt wie ein normaler Weltraum-Shooter, nur halt in einem Garten.
Ja, ist geil.
Also in der Steuerung ist man auch, finde ich, recht schnell drin. Die ist ja jetzt auch nicht übermäßig komplex. Mhm. Alles ist übersichtlich und man findet sich auf dem Screen ganz gut zurecht. Und das können wir mal kurz so ein bisschen beschreiben. Mhm. Da hat man sehr viel Platz für das Spielgeschehen. Am oberen Bildschirmrand gibt's die Lebensanzeige und die Punkte der beiden Spieler, ob ein oder zwei. Und am unteren Bildschirmrand gibt es die schon ja mehrfach erwähnte Waffenleiste, die sich da über diese Power-Items aufladen lässt. Mhm. Und mehr haben wir eigentlich auch nicht. Es gibt keinen Timer, es gibt nichts, was irgendwie nervt oder überflüssig erscheint, sodass wir wirklich sehr viel Platz haben für die Steuerung unserer Biene.
Ja, das stimmt. Was ich übrigens sagen muss, die Waffenleiste, die ist schon ein bisschen abstrakt.
Ja, schon.
Also, wenn man nicht weiß, was man da vor sich hat, da haben wir als erstes Logo so zwei Pfeilspitzen, die so nach rechts zeigen. Dann haben wir so ein Oval mit so zwei Klammern, so eingefassten Klammern um das Oval. Und dann haben wir so drei Schüsse und dann haben wir so einen dicken Schuss und dann haben wir so nochmal drei Schüsse, aber die sind dieses Mal hintereinander. Und dann haben wir irgendwas Auseinanderfriemelndes und dann haben wir ein Sechseck mit dreieckigen Klammern jeweils drumherum und dann haben wir zwei Dreiecke, die nach links zeigen.
Also ohne Handbuch keine Chance, wenn man ehrlich ist?
Wenn man weiß, was es ist.
Das muss man herausfinden, ne?
Dann kann man es wissen. In dem Remake, jetzt greife ich mal vor, da stehen unten nämlich die Worte. Also da steht dann Bomb, da steht dann Speed, da steht dann Spreadshot und solche Geschichten. Das ist sehr viel einleuchtender als das hier.
Ja,
wie du sagst, wenn man das Handbuch verliehen hat, nicht wiederbekommen hat und nur noch mit seiner Sicherheitskopie zu Hause gesessen hat, das war schon, ja, herausfinden.
Genau. Aus meiner Sicht keine Chance, ohne dass man es weiß oder ohne Handbuch. Da gibt's wirklich in der Symbolik nichts, was irgendwie ernsthaft Rückschlüsse zulässt. Man könnte meinen, das ist so ein Soundplayer, also ne, diese Pfeile, das hat sowas von Fast Forward und rückwärts.
Ja, stimmt.
Der rote Punkt, also das zweite Symbol, könnte so ein Aufnahmeding sein.
Stimmt.
Es hat sowas von Kassettenrekorder. Aber ja, das findet man im Laufe des Spiels auch irgendwie raus, wofür es da ist.
Ja, und ich habe die Blüten, die Blumensymbole, die bestimmte Gegner zurücklassen, die habe ich ja schon erwähnt. Die sammelt man ein und mit jedem Blumensymbol, da geht der Counter auf dieser Waffenleiste eins weiter. Und mit einer weiteren Taste, mit der zweiten Taste oder wenn man nur einen Button-Joystick damals hatte, dann hat man die Space-Taste drücken müssen. Da aktiviert man dann das Power-Up beziehungsweise die Waffe, auf der man sich gerade befindet.
Genau.
So funktioniert das System und das ist 1:1 Gradius. Also wer jemals Gradius gespielt hat, der kommt hier auch schnell rein. Das erste ist, genau wie bei Gradius, sein Schiff schneller zu machen zum Beispiel. Aber es gibt auch die Möglichkeit, weil man kann die Sachen öfter anwählen. Also zum Beispiel Geschwindigkeit, gleich das erste, kannst du 2, 3, 4 mal und irgendwann ist deine Biene doch arg schnell.
Das ist nicht unbedingt nur gut für die präzise Steuerung.
Nee, das ist sogar sehr schlecht für die präzise Steuerung und dafür gibt es dann ganz hinten, was so ein bisschen aussieht wie Zurückspulen, das ist dann dafür da, um seine Biene wieder langsamer zu machen. Und man kriegt in dem Spiel sehr viele von diesen Blüten.
Ja, sehen übrigens auch so ein bisschen wie diese Persil- oder Priel-Blumen, ne, die es früher gab.
Priel, ja, stimmt, hat was davon, ja.
Ja, also das Ganze ist wirklich extrem farbenfroh und echt schön anzusehen. Es gibt super viel zu entdecken, wenn man die Zeit hat, genau hinzuschauen. Wie es bei Shootern so ist, fliegen da natürlich ohne Ende Projektile oder irgendwelche Dinge durch die Gegend. Auch wenn es noch weit weg ist von irgendwelchen Bullet-Hell-Spielen, vor allem im Easy-Mode, ist das schon machbar. Aber wenn man mal auf Pause drückt oder ja in Kauf nimmt, auch mal abgeschossen zu werden, dann lässt sich hier sehr viel entdecken. Da gibt's Blumen, da gibt's Insekten, da gibt's tolle Hintergründe. Wir haben auch wieder den Copper-Effekt im Hintergrund mit tollen Farben.
Mhm.
Also wirklich wie in so einem heimischen Garten und auch nicht irgendwie exotisch, so regenwaldmäßig, sondern es ist der heimische Garten hier bei uns in Europa oder in Deutschland. Also all diese Dinge, Pusteblumen und Schnecken und was auch immer da noch so rumkriecht, kennt man so aus dem eigenen Garten. Das fand ich schon sehr, sehr cool irgendwie.
Aber ich muss dich jetzt mal was fragen.
Ja.
Wir haben ja hier gerade diesen Screenshot vorliegen.
Mhm.
Findest du wirklich, dass das wie eine Biene aussieht?
Ja.
Also ich habe immer gedacht, es ist eine Wespe.
Du meinst, okay, ich wusste nicht genau, wo deine Frage hinführen soll. Ob du jetzt sagst, das sieht doch irgendwie eher aus wie ein Hund oder so. Aber dass also, du jetzt
ein Hund und eine Biene kriege ich gerade noch so auseinander.
Dass du jetzt so auf diesem kleinteiligen Niveau bist. Klar, wenn man sich die knalligen Farben anschaut, also das knallige Gelb und der große Kontrast mit dem Schwarz und die
ist fehlende, so langgezogen, der Hintern, der ist so langgezogen. Also für mich sieht es eher nach einer Wespe aus.
Ja, die Bienen sind ja eher so ein bisschen putzig.
Ja.
Und genau, was das angeht, gebe ich dir recht. Da sind wir eher bei der Wespe.
Aber es ist definitiv eine Biene, wird im Handbuch mehrfach erwähnt. Im Handbuch steht nirgends Wespe und witzigerweise in England, in diversen Spiele-Reviews damals, wurde immer wieder von Wespe gesprochen.
Ah, okay.
Also ich bin da nicht alleine. Ich habe auch früher immer gedacht, dass es eine Wespe ist.
Ja. Ja, aber Wespen sind ja böse. Die würde man ja nicht steuern wollen.
Ja, aber Wespen können dann doch viel besser kämpfen und so gegen so eine Schnecke, okay, geht noch, aber so gegen so einen Maulwurf. Was soll eine Biene gegen den Maulwurf ausrichten?
Diese bösartigen Maulwürfe, die wir alle kennen.
Kennt sie nicht. Ja, dieses kleine Arschloch damals von der Sendung mit der Maus, dieser kleine, der hat immer nur so getan, der war immer so putzig, aber eigentlich war es ein ganz fieser Hund.
Wenn ich den noch erwische.
Ja.
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 Dann steuern wir unsere Biene mal durch den Garten. Die Steuerung hast du gerade schon erwähnt. Wir können die Biene quer durch den Raum schicken. Mit der Feuertaste am Joystick kann man so einen Standardschuss auslösen. Hält man den gedrückt, du hast es eben schon erwähnt, lädt sich so ein stärkerer Blast auf, der so ein größeres Projektil abfeuert. Das ist ganz gut geeignet für so eng fliegende Gegnerformationen. Ne? Wir kennen es alle aus R-Type und Co. Oder auch gegen ja, ein bisschen stabilere Gegner, da richten die ein bisschen mehr Schaden an. Nachteil ist allerdings, dass man während dem Laden, und auch das kennen wir aus anderen Shoot'em-ups, keinen normalen Schuss abschießen. Das heißt, da hat man immer so einen kleinen Moment, wo man einfach nicht schießen kann und ja, das kann dann schon auch mal nach hinten losgehen. Muss man sich schon ein bisschen überlegen, wann man das macht.
Apropos hinten. Dieser Powerschuss, der wird nämlich aus dem Hintern geschossen. Das ist der Stachel unserer Biene. Und auch das spricht für meine Theorie, dass es eigentlich eine Wespe ist, weil, wie wir ja alle wissen, Bienen sterben, wenn sie ihren Stachel abfeuern. Also die feuern den natürlich nicht, aber wenn sie zustechen.
Wespen nicht?
Nein, Wespen nicht.
Sicher?
Ja, ganz sicher.
Oh, ich hätte jetzt gesagt, die sterben auch.
Nein, Wespen sterben nicht.
Hm, wenn wir hier Botaniker unter unseren hier Hexapodienforscher unter unseren Hörerinnen und Hörern haben.
Vielleicht berichtigt mich ja auch jemand, aber mein Infostand ist, Wespen sterben nicht. Wespen sind nicht echt Arschlöcher. Wie der kleine Maulwurf.
Ja, ja, der hat's faustdick hinter den Ohren. Wir haben ja auch vorhin kurz im Optionsmenü diese Steuerung erwähnt, dass man da ein bisschen was konfigurieren kann. Das ist tatsächlich ziemlich cool, denn normalerweise, wir wissen es alle, gibt's auf dem Amiga ja den Joystick mit einem Feuerbutton. Allerdings wurde hier auch eine Option bedacht, die ganz gut zu dir passt. Also eigentlich haben sie an dich gedacht.
Eigentlich haben sie an mich gedacht. Man konnte nämlich ein Sega-Pad anschließen.
Und was wissen wir alle?
Sega, also selbst das Master System-Pad hat zwei Tasten und damit kann man das Aktivieren des ausgewählten oder des Power-Ups, auf dem man sich gerade befindet, je nachdem, wie viel Blumen man gerade eingesammelt hat, kann man dann am Pad sehr konvenient am Pad machen und nicht mit der Space-Taste. Das ist ja schon ein bisschen nervig, dann sitzt man da irgendwie, dann muss man eine Hand vom Joystick oder Joypad wegnehmen und auf die Space-Taste hauen, ist ja eher doof. Mit dem Sega-Pad, wie gesagt, selbst mit meinen Master-System-Pads beziehungsweise diesem merkwürdigen Stick, den ich damals hatte vom Master-System, war das möglich. Konntest natürlich auch ein Mega-Drive-Pad anschließen, hat sie gleich drei Tasten. Aber das hat leider nichts gebracht.
Und warum hattest du so ein Pad?
Weil ich ein Master-System hatte und, ach, darauf will es hinaus, weil ich ein Sega-Kind bin.
Ah,
ja, now stimmt. We're talking. Habe ich noch nie erwähnt in diesem Podcast, ne?
Es kann ja sein, dass es Menschen gibt, die das noch nicht wussten. Jetzt ist es bekannt.
Und wenn wir gerade beim Auswählen des Power-Up-Systems sind, dann rasseln wir das noch einmal schnell runter. Speed-Up habe ich erwähnt. Es gibt Bomben und Torpedos in Varianten, ne, wenn man die mehrfach aktiviert. Es gibt den Spreadshot, auch der mehrfach, ich glaube bis zu dreimal, drei Schüsse, vier Schüsse, fünf Schüsse. Lightning habe ich ehrlich gesagt nie benutzt. Plasma-Pulse, Drohne kann man zwei Stück haben. Shield, sehr hilfreich. Der kommt recht spät und wenn man seine Waffe voll aufgepowert hat, man kann nämlich immer nur eine Waffe haben. Also wenn du den Spreadshot voll hast und dann Lightning auswählst, ja Pech, dann ist der Spreadshot weg und du hast dann auf einmal Lightning. Aber diesen Shield, den kannst du immer dazu buchen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann hast du fünf Treffer frei, also du kannst fünfmal getroffen werden, bis dieser Shield weg ist. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und das letzte Power-Up. Power-Up ist eher ein Power-Down. Das ist nämlich Speed-Down, habe ich ja eben gerade schon gesagt, wenn du es übertrieben hast mit dem Speed-Up.
Alles in allem erinnert das schon stark an große Shooter. Ne? Die Ähnlichkeit zu Gradius oder R-Type, die ist definitiv da. Auch was das Treffer-Management angeht, bedient sich hier Apidia an gewohnten Mustern. Ein Treffer oder eine Kollision mit der Umgebung oder einem Gegner, die kostet in der Regel ein Leben. Danach wird der aktuelle Abschnitt beziehungsweise ab einem Checkpoint dann nochmal von neuem begonnen. Das kann schmerzhaft sein, denn jedes aktive Waffensystem wird um eine Stufe zurückgesetzt. Also nach mehreren schnellen Toten an so tückischen Stellen bleibt dann von der sehr gut ausgebauten Biene nur noch kaum was übrig. Aber ja, das ist dann so, das passiert auch tatsächlich.
Ja, das ist die klassische Shooter-Abwärtsspirale, ne?
Genau, und gerade später in den höheren Level, da ja gibt es die Power-Ups dann auch nicht mehr so häufig wie am Anfang, um sich dann nach so einem Tod schnell erholen zu können.
Und gerade in den späteren Leveln sind die Power-Ups ja besonders wichtig, weil die Level an sich ja auch schwerer sind. Logisch, ne?
Ja, das wollte ich damit sagen. Auch das Kollisionssystem ist ganz gut ausbalanciert. Es gibt hier natürlich Rechtecke. Das ist gerade bei der Biene ganz nett. Da ist nämlich das Rechteck ein bisschen kleiner als der Sprite. Das fühlt sich ganz gut an. Auch die Spielerschüsse, die verwenden eher großzügige Rechtecke. Also insgesamt konnte ich hier keine Unfairness feststellen. Das hat sich ganz okay angefühlt.
Spiel war halt auch so schwer genug, ne?
Ja, genau. Also, aber es lag dann nicht an der Kollision zumindest.
Nein, das definitiv nicht.
Gibt's ja auch in Spielen. Die Gegner besitzen logischerweise, wir haben es 1991 oder 92, keine künstliche Intelligenz. Also wir haben es gerade vorhin schon gesagt, Flugbahnen und Abläufe sind präzise vorgegeben und müssen im besten Fall auswendig gelernt werden. Ne, das passiert eigentlich ganz automatisch, je öfter man das Spiel spielt. Und das ist ja keine technische Schwäche, sondern einfach Teil des Genres. Man kennt das ja aus anderen Spielen auch. Also die Level sollen ja reproduzierbar ablaufen und dem Spieler eine einigermaßen steile Lernkurve bescheren.
Ja, Reflexe alleine reichen halt nicht, ne?
Nee. Also wiederholte Versuche, die verwandeln dann diese chaotischen Passagen, die sie am Anfang noch sind, dann irgendwann auch in beherrschbare oder vorhersehbare Muster. Aber das kennt, glaube ich, jeder, der mal ein Shoot'em'up gespielt hat. Den Zweispieler-Modus haben wir leider im Vorfeld nicht ausprobieren können.
Ich habe den noch nie gespielt. Ich wusste ehrlich gesagt auch bis zu der Recherche zu dieser Folge nicht, dass es überhaupt einen Zweispieler-Modus gibt.
Ich konnte mich da auch nicht dran erinnern. Wäre vielleicht ganz lustig gewesen, aber ja, vielleicht holt man das mal nach. Wobei man sagen muss, es gibt kein ausgewogenes Zweispieler-Verhältnis. Ne? Der eine spielt den Sprite, die Biene, und der andere spielt diese kleine Drohne, die dann da so drumherum fliegt.
Das habe ich halt auch ein paar Mal gelesen und ich frage mich, wie funktioniert denn das wohl? Hast du ja am Anfang diese Drohne noch gar nicht? Also ist die dann von Anfang an dabei? Oder, ja, das hätten wir, ja, liebe Zuhörende, es wird es den einen oder anderen geben, der sagt, das hättet ihr auch mal echt angucken können. Ja, haben wir aber nicht gemacht. Aber das ist etwas, vielleicht weiß ja unser Zuhörender, so und so ist das. Schreib's uns in die Kommentare. Das ist wirklich etwas, was mich jetzt mal interessieren würde.
Ich musste gerade so an Donkey Kong Country denken. Da gibt's ja auch den Zweispieler-Modus mit Diddy Kong. Und der kommt ja auch erst ein bisschen später. Zunächst ist Donkey Kong ja auch alleine und dann muss er erst das Fass da aufmachen und dann kommt Diddy da raus.
Ja, war das auch so?
Ja.
Ja, okay. Ist eigentlich ganz witzig. Die Drohne kommt in der Waffenleiste unten auf Platz Nummer 6, also muss 6 Blumen eingesammelt haben. Und wenn Spieler 1 dann immer beim ersten schon drückt, dann beim zweiten oder dritten und dann ist er endlich bei 6 und dann, oh, ich brauche ja den Shield. Und dann geht er auf 7 und holt sich erstmal den Shield und Spieler 2 sitzt, Alter, jetzt drückt doch endlich mal, dass ich mitmachen kann.
Es hat viel Konfliktpotenzial für diese Momente, wo man dann früher mit einem Kumpel oder so vorm Amiga saß und, naja, komm, hier hast du das, du kriegst das zweite Pad, das schon so ein bisschen kaputt ist und wo die Schalter nicht mehr so richtig gut funktionieren. Du musst doch auf dem schlechten Stuhl sitzen und dann kommst du erst irgendwie bei Power-Up Nummer 6 an die Reihe. Das ist doch frustrierend. Da wäre ich nach Hause gegangen.
Ich muss da gerade an Philippe denken, der mir erzählt hat, dass sein kleiner Bruder, als sie das NES hatten, dass er seinem kleinen Bruder immer den zweiten Controller in die Hand gedrückt hat, der aber gar nicht eingestöpselt war und der hat dann einfach nur damit auf den Tasten rumgedrückt.
Du machst das richtig gut, kleiner Bruder. Ja, das ist schon ziemlich gemein.
Ach ja.
Naja, Apidia lässt sich anfangs noch ganz gut beherrschen. Ne? Man kommt gut rein, es ist alles friedlich, wir sind im Garten, es gibt Bienchen und Blümchen und so weiter.
Ist aber nicht so ein Spiel, ne?
Nein.
Kein Rüttelspiel, wo der Joystick bei kaputt geht.
Nein, natürlich nicht. Aber das zieht schon recht schnell an. Also das Spiel wird schon deutlich schwerer. Mhm. Schauen wir uns doch die einzelnen Level nochmal an. Wie gesagt, im Garten oder auf der Wiese, alles fein, schön bunt, es gibt Schmetterlinge, es gibt Insekten, es gibt Schnecken, es gibt Fliegen, alles mögliche, Grashüpfer hast du erwähnt.
Raupen?
Ich glaube auch Raupen oder so Larven, irgendwie sowas, ja. Mhm. Und als Bossgegner haben wir es hier mit einer Gottesanbeterin zu tun. Also diese ja, markanten grünen Biester mit den Männchen machenden Armen, würde ich gerade sagen, die ihre Männer auffressen. Kollidiert so ein bisschen mit dem heimischen Garten.
Ja, so ein bisschen, ja, aber es passt schon irgendwie trotzdem noch da rein. Kann ja auch ein Garten sein, der ein bisschen mehr im Süden ist.
Ja, das stimmt, in Bayern oder so.
Ja, wer kennt sie nicht, die bayerischen Gottesanbeter.
Genau.
Obwohl, die sind doch so christlich da unten.
Die katholische Gottesanbeterin.
Ja, die katholische Gottesanbeterin, wer kennt sie nicht?
Genau.
Ja, die meisten dieser Insekten sind ja, obwohl das irgendwie so, ja, schon mit ihren ganzen Fantasieangriffen, ne? Es ist trotzdem anatomisch wiedererkennbar. Also man weiß, was für Insekten das sind. Hirschkäfer gibt's noch.
Stimmt.
Schmeißt ja. mit so einem Klumpen einem.
Genau. Ja, und dann geht's weiter in Welt Nummer 2, dem Teich.
Ja, der Pond.
Ja. Da hatte ich mal das Stück in unserer Musikfolge dabei. Mhm,
genau.
Und auch der sieht erstmal aus, wie so ein heimischer Teich aussieht, ne? Mit so Schilf und allerlei Getier, Fische, Larven, irgendwelchen Wasserschnecken und anderen Unterwasserbewohnern, die Landinsekten ersetzen. Mhm. Und ja, die Umgebung wird so ein bisschen dichter insgesamt. Die Bewegungsräume, in denen man fliegen kann, werden enger. Es gibt auch schon mal so Hindernisse, also Bodenhindernisse oder auch welche, die von der Decke kommen, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Es gibt Wasser und Pflanzen und wir können, das ja, ist so ein bisschen seltsam im ersten Moment, man kann als Biene unter Wasser fliegen natürlich.
Das sieht aber ganz geil aus, also gerade wenn du in das Wasser eintauchst, also das Sprite beeinflusst die Wasseroberfläche.
Ja, das wird in der neuen Version noch ein bisschen deutlicher, das sieht noch cooler aus.
Ja, definitiv, aber auch in der alten noch auch schon.
Ja, ich fand es nicht so beeindruckend.
Ich finde cool, dass sie es überhaupt gemacht haben.
Auf jeden Fall. Also man kann sich,
lass mich,
wenn man jetzt unbedingt will, daran stören und sagen, hä, wieso fliegt die Biene unter Wasser, aber...
Es ist ja auch keine normale Biene, ne? Es ist ein Typ, der sich in eine Biene verwandelt hat und richtig, eigentlich auch aussieht wie eine Wespe.
Richtig, richtig.
Und der schießt Sachen vorne raus. Was soll das?
Ja, richtig.
Ja. Also wer sich daran jetzt stört, Tobi.
Ja, nur weil der Rest halt so einigermaßen korrekt aussieht oder daherkommt. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch hier einen Endboss. Das ist ein großer Hecht im Karpfenteich. Und ja, der ist schon ziemlich cool, das ist ein riesiger Sprite.
Ziemlich groß, ne? Also 2 oder sogar 3 Screens, das ist echt groß.
Ja, also schon beeindruckend. Wie geht's weiter?
Ja, Welt 3, die Kanalisation, die Sewers, da bricht man mit dem Naturmotiv. Mhm. Da gibt's Abwässer, Giftstoffe, tote Tiere prägen die Umgebung. Es gibt merkwürdige Kreaturen, also so mutierte, verweste.
Ja, es wird so ein bisschen eklig, ne?
Ja, durchaus. Aus dem Rattenkadaver zum Beispiel brechen Maden hervor und greifen dich an.
Ja, das sieht schon nicht so lecker aus.
Es gibt auch giftige Dämpfe, Zigarettenkippen, die da rumliegen, deren Rauch dich... Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es die giftigen Dämpfe oder der Rauch der Zigaretten. Es gibt auf jeden Fall einen Effekt, der das Bild horizontal spiegelt. Die Steuerung bleibt aber gleich. Sprich, wenn du nach unten drückst, dann fliegt die Biene für sich nach unten, aber für dich nach oben.
Ja.
Und das ist schon echt fies. Das wird richtig schwer an der Stelle. Da musst du sehr genau fliegen, um da unbeschadet durchzukommen.
Ja, also es wird so ein bisschen weird auch. Ne?
Ja,
so
grotesk würde ich sogar sagen. Ich meine, der Endgegner hier ist so eine abgeranzte Puppe, die irgendwie so eine Art Laserstrahl abschießen kann.
Ja, spielt so ein bisschen mit diesem Chucky-Motiv, ne? So eine Horrorpuppe.
Schon weird. Und da gibt es ja auch irgendwelche, wie so Nussknacker-Soldaten, die auf so Papierbooten
passen langfahren. Da gar nicht rein, ne?
Also die ersten beiden Level, finde ich, sind sehr gut zueinander passend, sehr konsistent. Das ist wirklich, fühlt sich sehr aus einem Guss an. Und der Level, der ist schon anders.
Es wird düster, ne? Also man sieht schon, das Spiel bleibt nicht bei dieser hübschen Idee mit den Insekten und der Natur und so, sondern es wird düsterer und unheimlicher.
Aber das wird im nächsten Level ja noch krasser. So wie eine Biene über eine Wiese und über einen Teich fliegen kann, kann eine Biene ja durchaus auch in einen Abwasserkanal reinfliegen. Aber Welt 4, Technoparty oder Cyber, hier wird's dann wirklich weird. Aus unserer Biene wird ein Roboterinsekt, also die bekommt eine mechanisierte Form. Warum auch immer?
Mutiert vielleicht?
Ja, aber wodurch?
Da gibt es doch so dieses grüne Us, dieses Zeug, was da in der Kanalisation an den Wänden klebt, was einen Schaden zusetzen kann.
Aber wäre eine Mutation nicht irgendwie eine Veränderung im Sinne von, dass ihr 6 Beine, aber die haben ja schon 6 Beine.
Ja.
Aber Roboterkörper, also ich meine, dies ist ja quasi wie Iron Man, die kriegt ja eine Iron Man Rüstung, also ist es Iron Bee oder so, also ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen merkwürdig und auch der ganze Level, der fühlt sich ja viel mehr an wie ein R-Type oder wie irgendein anderer biomechanischer Arcade-Shooter.
Ja.
Also ich finde, das passt nicht mehr zu unseren ersten Level. So Level 1, die Wiese, Level 2, der Pond, das passt super zusammen. Eine Biene kann ja vielleicht auch noch in die Kanalisation fliegen.
Ja.
Aber wie kommt sie jetzt plötzlich hier in diesen Weltraum-Level? Also ich finde, wenn man weiß, dass das Ganze mal ein Weltraum-Shooter werden sollte, ich weiß nicht, sind das irgendwelche Überbleibsel von Beyond the Planets?
Hätte man ja den Peter Tiroff mal fragen können.
Hätte man mal machen können?
Haben wir aber nicht. Ja, genau. Also es wirkt so ein bisschen random irgendwie. Man fällt hier zurück in halbwegs klassische Shooter-Settings. Und ja, man kann es nicht so richtig nachvollziehen. Da gebe ich dir schon recht. Vielleicht hatten die auch einfach keinen Bock mehr auf diese Natur-Ding. Oder ihm fiel keine Umgebung mehr ein, die man gut so repräsentieren könnte oder die dann nach der Kanalisation wieder sinnvoll gewesen wäre. Keine Ahnung, aber es ist schon ein großer Bruch, das ja. Kann man schon sagen. Und Peter Thierolf meinte mal, er sieht diesen Level als Höhepunkt des Spiels, denn hier hatte das Team wohl während der Produktion deutlich mehr Programmiererfahrung und Leveldesign gelernt als noch am Anfang. Klar, das macht sich hier in dem Schwierigkeitsgrad schon bemerkbar. Also das ist hier schon deutlich angezogen.
Ja, auf jeden Fall. Man hat hier viel weniger Platz zum Manövrieren. Also das ist kein leichter Level, definitiv nicht.
Dann gibt es noch so Geschütztürme und so Mechs, die da so rumlaufen.
Ja, das ist, wie gesagt, sehr R-Type. Mhm. Der Endgegner, das ist so eine, keine Ahnung, Bio-Techno-Roboter-Krabbe oder was weiß ich, was das sein soll. Das Ding kann man auch nicht besiegen im klassischen Sinne, also dass man drauf schießt. Man muss dem die ganze Zeit ausweichen, man muss drum herumfliegen, drunter durchfliegen, man muss sich um die Gegner drum herum kümmern und irgendwann verschwindet das Ding. Also das ist jetzt auch nicht der klassische Endgegner.
Nee, musste ich aber auch erst dahinter kommen, denn normalerweise gibt es ja so ein Flackern, wenn man irgendwie einen Hit gelandet hat. Und ich habe immer geguckt, wo muss denn hier drauf schießen? Ja, Was ist denn hier der Spot, der Sweet Spot? Nix. Und es fühlt sich auch komisch an. Du ballerst und ballerst und ballerst und es passiert einfach gar nichts. Und irgendwann verschwindet das Ding.
Ja.
Und dann, ich muss Geduld haben und ausreichen.
Und überleben, genau.
Ja. Tja, und hier endet meine Erfahrung, meine Spielerfahrung dann auch. Denn, naja, ich habe das Spiel im Easy-Modus gespielt. Vielleicht habe ich mir auch den God-Mode mal angeguckt.
Ja, vielleicht.
Wer weiß das schon. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass ich den letzten und fünften Level gar nicht mehr spielen konnte. Denn, vorbehalten, sich trauen, auf normal oder hart zu spielen, den ich nicht gehört.
Das hat mich auch sehr gewundert, muss ich sagen. Ich habe es auch auf easy gespielt, weil es halt auch auf easy schon nicht easy ist. Wirklich nicht. Und dann habe ich heute auch den God-Mode nochmal angeschmissen, weil ich nochmal weiterkommen wollte, so auf den letzten Metern. Und dann habe ich natürlich, mit God-Mode ist kein Problem.
Ganz geil.
diese Krabbe gepackt. Ja, und dann ist das Spiel halt vorbei. Aber es ist halt auch wirklich vorbei. Es kommt kein Abspann, es kommt keine Auflösung der Geschichte. Da ist kein Ende. Es ist einfach aus und du bist wieder im Menü. Aber trotzdem haben wir uns natürlich den fünften Level mal angeschaut. Tobi, was erwartet uns da?
Tja, der heißt Lair. Also es ist im Prinzip die Festung des bösen Hexers. Hexael hieß er so, ich glaube. Und ja, das ist so weiterhin abstrakt. Also wir kehren nicht zurück in unsere realistische Welt. Es geht optisch wieder so ein bisschen in die Richtung R-Type mit so ein paar Alien-Akzenten. Da war ich zumindest dran erinnert. Also irgendwie was Fantastisches. Und spielerisch ist es so ein Boss-Rush, könnte man sagen. Also man hat es hier mit einigen Boss-Gegnern zu tun, bis man dann ganz am Ende bei einer überdimensionalen Hornisse landet. Ich glaube, es ist eine Hornisse. Oder eine Wespe?
Ich glaube auch, es ist eine Hornisse.
Die Hornisse ist ja die Steigerung, das böseste aller stacheligen Insekten. Und es muss also eine Hornisse sein. Sieht übel aus auf jeden Fall.
Ja.
Und die ist auch sehr, sehr groß, nimmt so die vertikale Höhe des Screens komplett ein. Und
ja, die ist riesig.
Ja, ja.
Und sieht auch richtig geil aus.
Sieht geil
richtig
aus.
Geil gepixelt.
Schön shiny und tolle Farben. Also genau, ja, was soll ich sagen, man muss da ordentlich draufballern und irgendwann hat es geschafft.
Aber es ist nicht Hexael.
Nee, es ist einfach die böse Riesenhornisse.
Ja.
Aber wenn man die besiegt hat.
Dann gibt es einen richtigen Abspann, ne? Also dann gibt es eine richtige Endsequenz. Dann gibt es nochmal Anime.
Genau, dann wird unsere Geschichte vom Anfang ja, aufgelöst. Das heißt, wir erfahren, dass unser Held es dann tatsächlich schafft, bis zum bösen Zauberer Hexael vorzudringen. Und ja, in einer brutalen Sequenz trennt er ihnen den Kopf ab und findet das Gegengift, das dann ja, zu seiner Freundin gebracht wird, zu Yuri. Und die ist dann somit gerettet und die beiden leben glücklich bis an ihr Lebensende. Oder eben. Schon schön. Ja, und auch gestalterisch, grafisch, wieder natürlich in unserer Anime-Manga-Manier. Das sieht echt cool aus.
Ja, voll.
Sehr, sehr nett und erinnert uns jetzt wieder spätestens daran, dass wir in einem japanischen zweiten Teil einer etablierten Shooter-Reihe sind. Ja, und dann gibt es noch ein sehr, sehr langes Ende, also beziehungsweise ein End-Credit-Abspann, wo viele, viele Namen gedroppt werden. Unter anderem kommt da auch unser Hans Ippisch vor, liebe Grüße an der Stelle, aber auch viele, viele andere Menschen, die man irgendwie schon mal gehört hat in unserer Bubble. Und später wird es dann auch so ein bisschen albern, also da kommen wirklich sehr, sehr viele Insider, da wird dann George Lucas gedankt und Steven Spielberg und die werden dann aufgerufen, sich zu melden, wenn es mal um geile Effekte geht und keine Ahnung, also die Hälfte versteht man nicht, weil es einfach ja, spät war und die Jungs müde gewesen sind und alles Insider.
James Cameron übrigens auch.
Ja, das ist schon ganz cool. Ja, und dann haben wir Apidia durchgespielt. Also wir nicht so richtig, aber
ey, theoretisch. Ganz ehrlich, das Spiel ist aber auch wirklich, wirklich schwer. Ich hab's damals auf dem Amiga nicht durchgespielt, nie. Und ich hab's heute nicht durchgespielt. Ich bin jetzt beim Spielen auf Easy so weit gekommen, wie ich auf dem Amiga noch nie gekommen bin. Also ich hab's weiter gespielt, als ich es jemals gespielt habe.
Ja.
Den Hecht habe ich auf dem Amiga mal gesehen. Hm. Ob ich den je geschafft habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Weiß ich auch nicht. Also der kam mir auch zumindest bekannt vor. Sagen wir mal so. Aber keine Ahnung, ob ich den wirklich selber gespielt habe bis dahin. Keine Ahnung.
Ansonsten könnte man noch mal kurz erwähnen, es gibt Bonuslevel. Du hast, glaube ich, vorhin schon so einen Eingang erwähnt. Ich hatte gesagt, dass ich auch welche gespielt habe heute noch. Da gibt es zum Beispiel, wenn du den ersten Boss besiegt hast, dann fliegt da so ein kleiner Engel rum. Mhm. Diese Klischee, kleines pummeliges Kind mit Flügel hinten drauf.
Wie heißen die denn? Punzen oder so? Heißen die nicht so, diese dicken Engelchen?
Keine Ahnung.
Ich glaube.
Da müssen wir unsere südländischen Gottesanbeterinnen fragen, die wissen das. Auf jeden Fall, wenn du den dann berührst, während die Punkte hochgezählt werden, dann kommst du in ein Bonuslevel und dann musst du so kleinen Teufelchen ausweichen und kleine Engelchen einsammeln, kriegst dafür Punkte. Und dann gibt's noch, wenn du den Maulwurf besiegt hast, da kannst du in den Maulwurfhügel reinfliegen.
Ja.
Und da, ja, habe ich gleich den Boden berührt, weil ich zu weit nach unten geflogen bin und bin sofort wieder raus gewesen. Ich weiß also nicht, was man im Maulwurfhügel machen muss, aber das wäre auch noch ein Bonuslevel.
Ah, okay.
Die ich beide gesehen habe, zumindest.
Die sind komplett an mir vorbeigezogen. Wir haben auch kurz schon über den Sound gesprochen. Chris Hülsbeck. Sollte, glaube ich, ehrlicherweise jeder, der hier zuhört, kennen. Oder jede. Und der spielt sicherlich eine sehr große Rolle auch bei dem anhaltenden Ruf, den Apidia genießt. Mhm. Jede Welt ist ein eigenes Thema und die sind eigentlich alle auch ziemlich eingängig. Also klar, der erste natürlich am allermeisten, den wird man am häufigsten gehört haben.
Klar, das ist ja immer so.
Den zweiten hatte ich mal in einer Musikfolge dabei, der ist auch sehr, sehr toll. The Pond heißt der. Und ja, die anderen kenne ich jetzt nur so vom Hörensagen, weil ich das Spiel selber nicht gespielt habe. Aber ich kann unterschreiben, dass der Soundtrack insgesamt einfach wirklich sehr, sehr erstklassig und großartig ist. Die einzelnen Abschnitte innerhalb der Welten verwenden zumindest unterschiedliche Arrangements und Varianten dieser Themen und scheinbar entstanden Musik und Level auch parallel, so dass Chris da bereits schon spielbare Bereiche ansehen konnte, während er die Musik komponiert hat, was natürlich cool ist, um noch eine dichtere Atmosphäre zu schaffen. Und die Stücke passen somit auch natürlich zu diesem Wandel, den das Spiel erlebt, visuell. Das heißt, von der Natur über diese Mutation bis hin in diese technoide und biomechanische Welt. Ne, das wird dann auch audiovisuell begleitet. Das ist sehr, sehr cool.
Ja, es passt, ne? Die vierte Welt, Level Techno-Party, da gibt's dann härtere elektronische Klänge zu hören.
Ja.
Übrigens, Intro und Abspann verwenden 7 gleichzeitig klingende Stimmen, obwohl der Amiga regulär nur 4 Audiokanäle besitzt.
Oh, hört, Dr. Music weiß Bescheid.
Ja.
Ja, Philippe, du wirst wahrscheinlich lachen, falls du das hörst. Wir stammeln uns hier einen ab. Ich könnte noch dazu beitragen, dass die zugrunde liegende Technik wohl auf Jochen Hippel zurückging. Und der war vorher unter anderem auch bei Terrakion 2 eingesetzt. Das ist ein recht bekannter Musiker, der damals auch viel auf dem ST unterwegs war und der dort unter anderem den Terrakion Soundtrack auch portiert hat. Könnte Sebo vielleicht kennen. Auch so Demoscene und so. Also kein Unbekannter. Ich kannte den Namen jetzt ehrlicherweise nicht.
Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht.
Ja.
Aber was wir wissen, die Entwicklung, die dauerte ungefähr 2 Jahre. Peter Therolf, der beschrieb rückblickend, dass nicht die einzelnen technischen Aufgaben das größte Problem waren, sondern das Durchhalten. Haben wir ja vorhin schon gesagt, ne? Die haben noch bei ihren Eltern gewohnt oder Peter hat bei Chris mitgewohnt. Also es gab keine festen Büroräume, es gab keinen Publishing-Vertrag, es gab keine gesicherte Finanzierung, es gab keinen ausformulierten Produktionsplan, es gab keine etablierten Prozesse. Die hatten eigentlich nichts, die hatten nur eine Idee, die hatten nur eine Vision.
Ja, und das ging dann so weit, dass Peter teilweise in seinem alten Kinderzimmer bei seinen Eltern programmieren musste und sein Studium, das lief eher so parallel als Absicherung, bis er sich dann irgendwann komplett für die Spielentwicklung entschieden hat. Und zu Beginn der Produktion gab es zumindest schon mal so ein paar Eckpfeiler, also wir haben es ja vorhin schon gesagt, es sollte ein horizontaler Shooter werden. Es gab schon so eine Liste mit geplanten grafischen Welten. Es gab technische Grundlagen für das Scrolling und schon so vereinzelt Vorstellungen zu Gegnern und Waffengattungen. Die konkreten Abschnitte wurden aber tatsächlich jeweils auch erst kurz vor ihrer Umsetzung besprochen. Also da sieht man schon, wie drunter und drüber das wohl teilweise gelaufen ist, ohne das jetzt irgendwie negativ zu bewerten. Aber mit drei Personen, die nicht zusammen an einem Ort sitzen, permanent, ist es einfach schwierig.
Und du, Tobi, du hast es ja vorhin schon gesagt, der Peter sieht ja sein Level 4 als besten Level des Spiels an. Und das zeigt es ja nochmal. Die hatten am Anfang, ja, wie gesagt, nur eine Idee. Die haben angefangen, Level zu bauen. Ja, aber es muss ja was passieren. Und dann hast du 25 Sekunden gespielt. Aber da ist noch gar nichts. So, da sind ein paar Gegner. Du musst ja doch viel mehr. Was machst denn du dann? So. Und in Level 4 wussten sie dann wirklich, was sie machen wollen.
Ja.
Und davor war das immer mehr ausprobieren. Und sie haben sich immer mehr gesteigert. Und ich finde, das merkt man auch an den Leveln. Der erste ist noch sehr geradlinig. Mhm. Ab dem zweiten gibt's auch mal andere Wege. Der dritte wird ein bisschen abgedrehter. Und der vierte, der fühlt sich dann wirklich wie ein Level aus einem Schmapp an. Aber für mich so ein bisschen der Nachteil, der fühlt sich halt nicht mehr wie Apidia an, wenn man so sich die ersten Level anguckt. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber du hast es ja auch schon vorhin kurz mal angedeutet oder in den Raum geworfen, wie auch immer. Denen sind auch irgendwann die Ideen ausgegangen, beziehungsweise die hatten auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit nur auf der Wiese zu sein. Die wollten andere Sachen machen, kann ich auch verstehen.
Ja, ja, und dass sie da nur zu dritt waren, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen diesen sehr hohen Schwierigkeitsgrad oder diese Kurve, die das Spiel irgendwann macht. Denn es gab ja auch gar nicht so richtig Fokusgruppen, mit denen sie das hätten testen können. Mhm. Also jeder, der Entwickler hat ja wochenlang oder monatelang, ewig lange an ein und denselben Abschnitten gearbeitet. Also da kamen sicherlich auch mal Freunde vorbei und haben auch ein bisschen gespielt und haben vielleicht einen Kommentar abgegeben. Aber es gab kein echtes Testing in dem Sinne.
Ja, Peter Tierolf hat mal in einem Interview gesagt, er hat nie jemanden gefragt, ist das Spiel zu schwer, weil der da überhaupt keinen Fokus drauf gelegt hat. Dem war nur wichtig, dass es fehlerfrei läuft.
Ja, und wenn du da halt ewig lange alleine dran sitzt, dann fehlt dir natürlich das Feedback von außen oder auch die Relation vielleicht, weil die Entwickler, die damit täglich zu tun haben, die sind natürlich auch trainiert in bestimmten Spielabschnitten und können unter Umständen ja gar nicht beurteilen, wie fühlt sich das an für jemanden, der es zum ersten Mal spielt. So.
Ja, ich muss da an Mike Tucker denken. Der hat ja genau das damals in unserer Folge über Xenocrisis erzählt. Mhm. Also, dass er immer wieder dran und er wusste einfach, wie es funktioniert, weil er es halt hunderte Male gespielt hat.
Ja.
Aber dann kommst du als Neuling da rein und denkst, alter Schwede, was wollt ihr eigentlich von mir? Aber über einen haben wir ja noch vergleichsweise wenig gesprochen. Frank Matzke, der ist ja als Grafiker dazugekommen zum Spiel. Und das Ganze hat er mit Deluxe Paint 4 gemacht.
Ja, so wie wir.
Ja, ganz genau. Ja. Der hat die Hintergründe damit gezeichnet, hat natürlich auch die Sprites damit gemacht, die Animationsphasen. Und ich finde, die Sprites, die sehen toll aus.
Ja, total. Also das haben wir jetzt echt schon ein paar Mal rausgestellt und das ist auch wirklich so. Das ist farbenfroh, das ist detailliert, das ist naturgetreu irgendwie. Mhm. Also andersartig, ist super. Also auch die Proportionen, so finde ich, von den einzelnen Viechern zueinander, das kommt auch so einigermaßen hin. Zumindest stört man sich nicht dran. Also wirklich sehr, sehr gute Arbeit.
Und du hast gerade naturgetreu gesagt. Matzke machte das, was ich auch gemacht habe früher. Also mit anderen Motiven. Er hat Lexika studiert, hat dann die Tiere, also die Insekten und die Objekte zuerst auf Papier gezeichnet, hat dann die Konturen auf eine Kunststofffolie übertragen und die hat er dann auf dem Amiga-Monitor geklebt und dann hat er in Deluxe Paint gepixelt nach dieser Vorlage, die er auf dem Monitor geklebt hat. Genauso habe ich damals auch gepixelt auf dem Amiga.
Ja, ihr habt so viel gemeinsam.
Ja, mega. Aber ey, es ist doch echt witzig. Das hat mir ja keiner beigebracht. Das habe ich mir ja auch irgendwie selber ausgedacht. Ja,
man musste schon kreativ werden, ne?
Das ist schon ganz geil. Heute gehst du ins Internet und ja, okay, wie kann ich denn das machen? Und dann gibt's bei YouTube 100 Videos, die dir genau erklären, wie du bestimmte Sachen machen musst. Und damals musstest du dir halt selber was überlegen und ja, ich möchte gern pixeln.
Ja.
Aber mit Handzeichnen ist scheiße. Aber wie mache ich denn das dann? Aber warte mal, ich könnte so eine Folie könnte ich nehmen und die klebe ich dann einfach auf. Ich habe am Anfang noch versucht, die festzuhalten. Das funktioniert natürlich gar nicht. Aber warte mal, die Tesafilm, klebst du die einfach an den Rand des Monitors? Ja, perfekt, dann bleibt die da. Ja, und dann fange ich an zu pixeln.
Ich kann mich gut dran erinnern. Also ich habe es dann auch mal nachgemacht irgendwann und irgendwas nachgepixelt. Ja, aber so oder nur so konnten ja dann auch diese ja authentischen oder glaubwürdigen Proportionen überhaupt entstehen, die dann so echt eben ausgesehen haben. Aber er hat sich auch noch anders beholfen. Du hast vorhin, glaube ich, erwähnt, dass der Peter
habe ich falsch abgespeichert
über die Wiesen gehüpft ist und Schmetterlinge gefangen hat. Nein, das war Frank Matzke. Denn der war sehr naturbegeistert und ja, ist da tatsächlich in der Gegend rumgelaufen um sein Elternhaus und hat Larven, Insekten und alles, was da so kreucht und fleucht, gesammelt. Also das hat er schon vorher getan, er war ja ein großer Fan solcher Dinge. Aber das hat er in dem Fall auch dazu genutzt, um ja Aussehen von diesen Insekten einfach zu studieren und sich abzugucken.
Also an der Stelle, Entschuldigung, Peter, Entschuldigung, Frank, dass ich euch verwechselt habe. Der Frank Matzke, der hatte das Vorwissen aus seinem Hobby, weil er sich für Insekten interessiert hat. So.
So, haben wir das auch richtig gestellt.
Ja, und dann ist das Spiel auch erschienen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, in Deutschland höchstwahrscheinlich Ende 91 und veröffentlicht wurde das Ganze unter Blue Bytes Unterlabel Playbyte. Und da waren die Kollegen Entwickler, also Matzke Hülsbeck und Tierolf, auch gar nicht so glücklich drüber. Die haben natürlich gehofft, dass das Ganze unter dem Label Blue Byte veröffentlicht wird, weil Blue Byte sehr bekannt war und vor allen Dingen auch die Verträge mit Blue Byte geschlossen wurden. Die waren also selber davon überrascht, dass das Ganze unter Playbyte veröffentlicht wurde. Und ich muss auch sagen, ich habe von Playbyte noch nie was gehört. Und ich habe Apidia damals gespielt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass in irgendeiner Form da mal Playbyte gestanden hat. Wird es ganz sicher, aber habe ich keine Erinnerungen dran. Playbyte ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, geht mir auch so. Wobei auch Blue Byte war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt für mich auch noch nicht so groß oder eingeprägt, wie es das heute ist. Also hätte ich vielleicht auch schon fast so ein bisschen übersehen, aber nee, ist mir auch nicht aufgefallen. 1992 ist das Spiel dann international erschienen, haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Und zwei Jahre später, 1994, da ist es dann tatsächlich auch bei Team 17 oder Team 17 nochmal aufgetaucht, die das Spiel für so eine ja Budget-Sammlung nochmal lizenziert haben. Also selbst zwei Jahre später halte das Ganze noch nach.
Ja, das ist dann nochmal in britischen Spielemagazinen aufgetaucht und hat da auch wieder sehr gute Wertungen bekommen. Und ich find's witzig, ich wusste das vorher nicht, Team 17 und Apidia ist schon ganz geil. Also es ist natürlich kein Team 17 Spiel, aber ich habe die auch so überhaupt nicht zusammengebracht, so in keiner Weise.
Du hast die Credits auch nicht gelesen. Da hättest du wahrscheinlich etliche Namen von Beteiligten lesen können.
Aber ich kenne ja keine Leute von Team 17, also.
Haben wir eine Folge drüber gemacht.
Als wenn ich mich daran noch erinnern könnte, das ist schon so lange her. Ich vergesse doch immer alles sofort.
Ja, aber wie dem auch sei, wir haben ja vorhin schon gemutmaßt, dass sich in dieser Szene eh alle irgendwie um ein oder zwei Ecken kannten und ja, da ist der Weg zu Team 17 wahrscheinlich nicht weit.
Ja, das stimmt allerdings. Was Verkauf und Erfolg des Spiels anbelangt, da gibt es keine echten Zahlen. Also es ist nicht belegbar, wie erfolgreich das Spiel war. Gesichert ist allerdings, Apidia wurde sowohl von Fans als auch von der Presse sehr gut aufgenommen. Bei Kaiko kam aber offenbar nur wenig Geld an. Die Jungs wurden durch das Spiel definitiv nicht reich.
Schade.
Ja, definitiv. Es ist nicht klar, wie viele Exemplare insgesamt verkauft wurden, wie hoch die Einnahmen von Publishern und Handel gewesen waren. War das ein Flop? Also ich meine, war ja für das Studio schon der Vorzeigetitel der damaligen Zeit? Also es gibt keine belastbaren Zahlen. Ist schade.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Flop gewesen ist. Also jetzt müssen wir natürlich wissen, warum die Jungs damit nicht reich geworden sind oder warum sie nicht so viel von dem Geld gesehen haben.
Weil die Leute das alles als Sicherheitskopie hatten. Das war damals natürlich schon ein großes Problem.
Ja, und wie es auch häufig dann so war, ne? Drei junge, ehrgeizige Entwickler tauchen ein in die Welt der großen Konzerne und naja, da hört man ja auch die wildesten Geschichten. Naja, ich glaube zumindest, dass es, was die Qualität angeht, nicht hätte floppen dürfen.
Nee, definitiv nicht. Und das zeigen auch die Pressestimmen der damaligen Zeit. Der Amiga Joker gab in seiner Ausgabe 1291 91%. Die ASM gab in der Ausgabe 1,92 11 von 12%. die Powerplay gab 80%, die Playtime 91, Amiga Power 89, also so geht das ja weiter, ne? 90, 91, 91, also das sind sehr gute Wertungen in der damaligen Zeit gewesen.
Ja.
Das Spiel war sehr beliebt, weil es was Besonderes war, ne? Wie gesagt, ich war noch ein bisschen jünger, ich habe noch nicht so viel gesehen, mich hat's nicht so beeindruckt, aber aus heutiger Sicht finde ich es beeindruckend.
Ja. Und nicht zu vergessen, der geniale Marketing-Move, also die ganze Geschichte drumherum, das war bis dahin ja auch noch nicht aufgelöst. Also das kursierte ja irgendwie noch und hat sicherlich auch noch eine Rolle damit gespielt, dass das Spiel überhaupt so bekannt werden konnte. Und das sieht man ja auch so ein bisschen an der ja, jüngsten Bewertung, die wir hier in unserer Liste haben, in der Amiga-Format. Da geht es zwar um die Team 17-Neuauflage, aber auch die bekommt drei Jahre später fast noch Bestätigung des guten Rufs, 2 Jahre nach der Erstveröffentlichung.
Ja, 91%, ne?
Ja.
Aber wir haben ja für diesen Podcast die Version gespielt, die jetzt erst Ende August erscheint, Apedia Special. Das ist ein richtiges Remake, das ist nicht einfach eine emulierte Version, die nochmal verkauft wird, es ist ein echtes Remake und uns hat natürlich interessiert, wie kam das Ganze überhaupt zustande und ja, auch hier haben wir wieder einen Einspieler von dem Peter Tierolf, also Peter, erzähl.
Stefan Becker, ein Softwareentwickler und großer Fan des Originals, hat schon vor Jahren für sich angefangen, eine Version des Spiels zu erstellen mit den Original-Assets. Er hat dann Kontakt mit uns aufgenommen, ursprünglich, weil er das für Mobile veröffentlichen wollte. Nachdem das schon ziemlich gut war, haben wir nach einiger Zeit gesagt, lass uns das richtig machen, für aktuelle Konsolen und PC und mit 16:9 Support und allem, was man heute erwartet. Das war dann nochmal ganz schön viel Arbeit, auch für andere im Team, aber wir hatten gemeinsam auch viel Spaß an der Sache. Ohne Stefan würde es das jedenfalls nicht geben.
Und eine Sache, die mich dann noch interessiert hat, wie nah ist denn das Spiel an der Amiga-Version?
Ja, das sollte wirklich sehr identisch sein. Stefan hatte ursprünglich keinen Zugang zu den Original-Level-Daten, also hat er ein Tool geschrieben, das aus Gameplay-Videos vom Amiga-Emulator die Flugbahnen als Animationsdaten extrahiert hat. Alles, was sich komplett vorherbestimmt bewegt, sollte also ganz identisch sein. Das war ein netter Trick, weil diese Daten dann auch ergänzt werden konnten für 16:9, ohne dass der ursprünglich 4:3-Teil sich auch nur ein bisschen verändert hat. Für andere Sachen in der Logik habe ich aber eine Menge des Original-Assembler-Codes lesen und wieder verstehen müssen, damit die Logik 1:1 nachgebaut werden konnte. Auch für die Hitboxen musste ich die alten Daten wälzen und habe dabei sogar Bugs im Originalcode gefunden.
Okay, das finde ich schon ziemlich geil. Also ich habe ja technisch überhaupt keine Ahnung, Assembler und so, also ich kenne mich da nicht aus. Aber ich finde es auf der einen Seite ziemlich cool, dass jemand anhand von Videos die analysiert und da so Automatismen rauszieht und dann diese Flugbahnen reproduzieren kann.
Das ist schon abenteuerlich.
Das ist schon geil. Ja. Und ich find's auch geil, dass Peter erzählt, dass er sich den alten Assembler-Code wieder angeguckt hat und sogar noch Fehler da drin gefunden hat.
Ja.
Also es ist schon ganz geil, muss ich sagen. Also das ist ein besonderes Projekt.
Auf jeden Fall. Also ich bin da auch mal wieder völlig begeistert und beeindruckt, was die da auf die Beine gestellt haben. Also zu der Zeit. Also das müssen ja Magiere sein. So, ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ja. Also wie geht sowas, wenn er sagt, ja, irgendwelche Flugbahnen berechnen und dann wurde das dann noch drangehängt und...
Er muss den Assembler-Code verstehen. Ja, was? Was ist Assembler-Code? Also ja, das ist so... Ja, du hast schon recht, das ist schon auf eine Weise magisch. Und das macht diese Version ja auch so spannend. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, das ist halt keine Emulation. Das ist ein echtes Remake. Das ist ein kompletter Neubau des Spiels. Und das ist schon geil.
Genau. Und Peter hat die Version, also dieses Apedia Special mal als die Version bezeichnet, von der er damals geträumt hat. Also da hat uns natürlich interessiert, welche drei Dinge sind heute denn in der Version enthalten, die sie schon 1992 gerne verwirklicht hätten.
Ja, da haben wir doch auch einen Einspieler, oder?
Vielleicht.
Ganz oben auf der Liste steht Parallax-Scrolling, aber auch, dass man einfach genug Platz für alle Grafiken hat. Das war schon ganz schön aufwendig damals, alles in 512K RAM zu bekommen und viele kleine Animationen kann man jetzt einfach machen, die damals gar nicht möglich waren.
Ja, ist mir auch direkt aufgefallen, wir können in der neuen Version im Apedia Special tollerweise jederzeit umschalten von neuer zu alter Grafik und uns das Original direkt im Vergleich ansehen. Das ist wirklich ein unglaublich gutes Feature mit quasi null Delay. Das ist jederzeit möglich. Ja. Selbst die Musik schaltet um. Das ist wirklich, wirklich ein richtig cooles Feature.
Ja, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Also nicht nur die Grafik ist neu, nicht nur die Optik auch von 4:3 auf 16:9. Auch Chris Hülsbeck hat sich nochmal an seine alte Musik gesetzt und die komplett neu gemacht.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen, vor allem in dem zweiten Level im Teich, wenn genau dieser Übergang zu sehen ist, wenn die Biene von der Oberfläche unter Wasser eintaucht. Mhm. Ich bin mir, wie gesagt, bis jetzt immer noch nicht so ganz sicher, ob man es wirklich sehen kann in der alten Version, aber man kann es auf jeden Fall in der neuen Version sehen und zwar sieht es richtig cool aus. Also da hat man richtig eine Animationsphase, wo Wasser hochspritzt. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schöner Effekt und davon gibt es halt viele Stellen und das sind halt wahrscheinlich genau die Dinge, die er meint. Jetzt geht das halt einfach. Denn auch hier haben wir natürlich wieder genau das Problem, was die allermeisten Entwickler damals hatten, diese 512 Kilobyte, mhm. in die dieser ganze Kram gequetscht werden musste und was immer noch und immer wieder beeindruckend ist, wenn man sieht, ja, mit welchen Tricks sie da gearbeitet haben und was da in nicht mal einem Megabyte alles drin steckt.
Ja, wie lang? Also PDS ist jetzt kein langes Spiel, aber trotzdem für 512 Kilobyte ist das ein verdammt langes Spiel mit verschiedenen Musiktracks, mit viel Grafik. Also das ist schon krass, ne?
Ja.
Wenn man das so überlegt. Und Grafik, wo ich das gerade nochmal erwähne, die neue Grafik ist mitnichten so modern. Das ist gepixelte Grafik, die ist halt detaillierter gepixelt.
Handgezeichnet.
Und die kommt wohl aus einer verschollenen oder niemals veröffentlichten 32-Bit-Fassung, die mal von diesem Spiel kommen sollte. Hm. Da sollte es irgendwie eine Konsolenversion geben, also da sollte noch was kommen eigentlich von Apidia. 32-Bit, ich habe mal irgendwo gelesen, Mega Drive, was natürlich nicht passt, weil Mega Drive ist nicht 32-Bit, sind auch 16-Bit. Ist jetzt halt die Frage, hätte es vielleicht für das 32X kommen sollen, also für die Erweiterung vom Mega Drive oder für Saturn oder für die erste PlayStation? Keine Ahnung. Wäre sicherlich auch noch interessant gewesen. Wir wollten den Peter jetzt auch nicht zuballern mit Fragen.
Ist vielleicht auch wieder nur eine dieser Geschichten.
Ja, kann sein. Also vielleicht sind die Grafiken auch alle komplett neu. Aber soweit wir das jetzt recherchiert haben, sollen da Grafiken aus dieser 32-Bit-Fassung enthalten sein. Plus das, was der Steffen Becker in seiner Homebrew-Version gemacht hat. Mhm. Und das kommt hier zusammen und da wurde aus einem Hobbyprojekt ein echtes kommerzielles Remake. Und das ist schon wirklich cool.
Hat ja auch noch ein paar andere coole Effekte, also da gibt's dann so Sachen wie Dinge, die man natürlich schon kennt, so CRT-Effekte, um wirklich den alten Look irgendwie nochmal zu simulieren. Es gibt eine Breitbilddarstellung 16:9, aber auch die klassische 4:3 Ansicht. Es gibt versteckte Spielabschnitte, es gibt Zufallsereignisse, es gibt vor allem auch einen neuen Koop-Modus mit einer echten, vollwertigen zweiten Biene, dann kann man also echt zu zweit spielen und nicht nur so eine olle Drohne. Mhm. Es gibt Verbesserungen in der Barrierefreiheit und. Also wirklich eine sehr, sehr schöne, liebevoll umgesetzte Neuauflage. Originalmusik haben wir schon gesagt. Also Amiga-Aufnahmen mit neuen Arrangements von Chris Hülsbeck. Also insgesamt wirklich eine sehr, sehr tolle, liebevoll umgesetzte Neuauflage von Apidia.
Mhm. Die wurde damals am 19. August 25 angekündigt von Inin Games oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Wir haben die letztes Jahr im Oktober ja schon spielen können.
Mhm.
Da habe ich auch direkt wieder Bock auf das Spiel gekriegt, so richtig. Wollte aber die Neuauflage spielen. Mhm. Ich habe mich nicht an die alte gesetzt. Ich wollte diese Neuauflage wieder spielen und hatte zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir echt mal Apidia machen wollen.
Ja.
Und jetzt haben wir es endlich gemacht.
Tja, und dank uns bekommt das Spiel jetzt endlich die Bühne, die es nie so richtig bekommen hat.
Ja, so ein bisschen Bühne hat es schon
bekommen. Oder den Erfolg, den wir nicht messen konnten. Erscheinen wird das Ganze übrigens auf dem PC und für die PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch.
Genau, und das kommt dann am 25. August, also in ein paar Tagen, also von jetzt aus, wo wir das Ganze aufnehmen etwa.
Genau. Freuen wir uns drauf. Beziehungsweise, wir konnten ja schon mal reinschauen, aber ja, ist sicherlich eine gute Investition.
Gute Investition. Okay, Tobi, wir haben jetzt die Erinnerungen an das Original, an Apidia von 1991, 92. Wir haben es ein bisschen später gespielt. Jetzt haben wir das Remake gespielt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Ganze kosten wird. Tobi, Punktevergabe und würdest du sagen, lohnt sich das Spiel noch?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen schon, also definitiv für Fans des Genres und noch mehr für Amiga-Fans des Genres. Also die machen da gleich einen doppelten Grab. Ich finde, es lohnt sich noch. Ich habe jetzt im Vorfeld beide Versionen nochmal gespielt. Also ich muss ehrlicherweise sagen, innerhalb dieser neuen Variante. Aber wie gesagt, man kann da wunderbar hin und her schalten und kriegt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl auch für die alte Variante. Mhm. Und habe das auch gerne genutzt. habe auch längere Passagen mit der alten Version gespielt, die immer noch toll ist, aber natürlich, wenn man dann eine Weile die neue gesehen hat, ja, dann
ja, das stimmt.
Stinkt die schon ein bisschen ab. Ja. Aber ist auch ein bisschen gemein, so der direkte Vergleich. Die alte Version ist definitiv auch gut gealtert und lässt sich immer noch hervorragend spielen. Also so, der Eindruck soll jetzt gar nicht entstehen, dass es das schlechtere Spiel ist. Punktevergabe, boah, ich habe ja gesagt, ich bin nicht so ein riesen Shooter-Fan oder ich kann das einfach nicht gut. Also das ist nicht so mein Genre. Was du manchmal von dir und den Jump'n'Runs behauptest, das ist so bei mir das Shooter-Genre. Ich krieg dann irgendwann, ja, ich werd dann sauer wegen der ganzen kleinen Projektile, die da rumfliegen und ne, den Kollisionen auch in der Decke und den Hindernissen. Und dann verschwimmen die Projektile mit dem Hintergrund und du siehst nicht mehr, was ist eigentlich Freund und was ist Feind. Ah, das stresst mich dann. Da war ich um den God-Mode ganz dankbar.
Bevor du das jetzt weiter ausführst, hast du mit Scanlines oder ohne gespielt?
Ich habe ohne Scanlines, glaube ich, gespielt.
Okay, weil ich habe nämlich am Anfang mit Scanlines gespielt und ich finde die Scanlines an sich geil. Die sehen wirklich aus wie ein alter Fernseher, die sind gut, aber die haben, also ich fand es sehr schwer, die Grafiken auseinanderzuhalten. Das ist sehr, sehr vermatscht dadurch irgendwie, was ich richtig schade fand. Weil wie gesagt, eigentlich fand ich die Scanlines geil, aber es war alles nicht mehr so klar. Und dadurch war das Spiel noch schwerer. Das fand ich echt schade. Darum hätte mich das jetzt nicht gewundert, wenn du mit Scanlines gespielt hättest.
Nee, es war für mich auch so teilweise unübersichtlich genug.
Okay.
Ja. So,
Punkte?
Genau, Punkte. Ich würde, also sollen wir jetzt einzelne Wertung vergeben für alt und neu?
Nee,
eigentlich nicht.
Durch zusammenpacken.
Genau, also insgesamt kriegt das Spiel von mir, obwohl ich kein Fan des Genres bin, eine 4 von 5, weil es mir trotzdem Spaß gemacht hat und weil ich die Geschichte jetzt auch vor allem kenne und weiß, wie viel Liebe da damals schon reingeflossen ist und auch heute wieder. Insofern, ja, also viel weniger kann man da ja gar nicht geben. Ist schon ein tolles Spiel.
Kann man nicht?
Nein, also kann man schon, aber sollte man nicht. Und bei dir so?
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe ja gerade schon gesagt, so die Übersichtlichkeit, das wird durch die Scanlines leider ein bisschen getrübt. Ich habe das auch meiner Freundin gezeigt, hab gesagt, hier, guck dir das mal an, ne? Ja, die meinte auch, die hat das auch gesehen, also was ich gemeint habe. Das finde ich einfach, finde ich schade. Aber ansonsten, das ist schon noch ein gutes Spiel und ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich kann das einfach besser wertschätzen, dass die was Neues ausprobiert haben, dass sie nicht den normalen Weg gegangen sind und wieder einen Weltraumshooter gemacht haben. Die Musik ist toll, die Grafik ist wirklich schön. Ich finde, es ist ein gutes Spiel. Es zerfasert am Ende so ein bisschen, es verliert so ein bisschen seinen Blick für das, was es am Anfang ist. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich finde, es ist eine wirklich tolle Neuauflage. Es sieht toll aus. Das Einzige an der Neuauflage, der Copper-Effekt des Himmels ist weg. Ne, den gibt es dann nicht mehr. Dafür sieht man Wolken, so ein Wolkenhimmel. Das sieht auch schön aus. Es gibt viele Parallax-Ebenen, noch so Dinge, die im Vordergrund passieren. Ach ja, und eine Sache, die ich richtig geil fand, jetzt in der Neuauflage, war die Sprachausgabe.
Ja.
Dieses extrem japanische, wie der dann Apidia Special sagt.
Ja, ja,
und,
ja.
Und also voll geil.
Ja,
finde ich mega. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich gebe, so wie du, gut gemeinte 4 von 5. Allerdings ist da Nostalgiebrille mit drin, ist da Recherche zu diesem Spiel mit drin. Also das sollte man bedenken. Realistisch betrachtet ist es wahrscheinlich eher eine 3 von 5.
Ja, möglich. Aber
Wenn man auf das Genre steht, da hast du schon recht, wenn man auf das Genre steht, wenn man irgendwie ein bisschen was Ungewöhnliches haben will und ein wirklich liebevoll gemachtes Remake haben möchte, dann macht man hier eigentlich nichts falsch. Kommt am Ende natürlich auch ein bisschen auf den Preis an. Ich weiß es wirklich gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Wenn das Ding irgendwie 20 Euro kostet, ich finde, da macht man nichts falsch mit.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe das eben so ein bisschen vergessen und da gar nicht die richtigen Worte für gefunden. Ich habe mich jetzt ein bisschen eher auf das Spiel als solches konzentriert, aber du hast natürlich vollkommen recht. Die Story um das Spiel herum, also diese Mogelpackung, dieses japanische Narrativ, das ist natürlich absolut genial. Also das muss ich nochmal ganz kurz nachschieben und das ist vielleicht auch das, was ich meinte und warum ich zu meinen 4 von 5 Punkten komme. Also dieser Move, der ist einfach mindestens einen Punkt nochmal wert. Also ganz, ganz großartig.
Also ich fände jetzt geil, macht bitte Apidia 1.
Ja,
macht,
irgendwas.
Macht ein Laserdisc-Spiel, macht irgendwas.
Irgendwas muss damit passieren.
Ich fänd's geil. Ich hoffe, dass das Spiel dieses Mal für die ein Erfolg wird, dass sie da Geld mit reinbekommen. Wird wahrscheinlich kein Mega-Hit, weil dafür ist es dann doch zu nischig. Aber hey, schaut's euch mal an. Es ist ein sympathisches Spiel.
Genau. Und mit diesen Worten habe ich das Gefühl, wir können es mal wieder haben.
Ja, finde ich auch. Wir haben es mal wieder. Und ja, dann bleibt uns wie immer nicht viel anderes übrig, als unseren lieben Zuhörenden zu danken.
Du meinst die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, oder die ZuhörerInnen.
Ah ja.
Jetzt habe ich auch noch den letzten verscheucht, der es scheiße findet.
Ciao.
Ja, Grüße gehen raus. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Das war gar nicht so leicht, diese Folge hier zu produzieren. Das hat uns ein bisschen mehr Aufwand gekostet als üblich.
Ja, aus verschiedensten Gründen.
Genau, es war auch noch sehr warm und Urlaubszeit und alles, was dazugehört. Also, lasst uns doch bitte einen netten Kommentar da. Gerne auf unserer Website www.ewiggestern.de. Slidet in unsere DMs bei Twitter oder Instagram, zur Not auch bei Facebook. Wir würden uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen.
Ja, das wäre der Hammer. Ein kleiner Klick für euch, ein großer
Klick für die Menschheit.
Klick für die Menschheit.
Oder für die Retro-Boyheit.
Genau. Genau, macht das alles. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir richtig gute Arbeit gemacht haben und wenn euch unser Podcast gefällt, dann könnt ihr das gerne honorieren und unterstützen, indem ihr bei Steady ein Abo abschließt. Für 3 Euro seid ihr dabei. Bekommt dafür keine echte Gegenleistung, aber immerhin unseren unendlichen Dank.
Ich bin weiter dran. Ja, ich hab's versprochen. Ey, ich bin weiter dran. Ich habe eine Idee. Ich mach was.
Ja, ist doch gut.
Bald.
Ja. Aber ihr könnt ja schon mal in Vorkasse gehen.
Bitte. Bewerft uns mit Geld, um Sebo zu zitieren. Und in absolutem Notfall, wenn ihr kein Abo abschließen wollt, gerne auch einen virtuellen Kaffee bei Kofi.
Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
Mhm.
Und bleibt am Drücker.
Ja.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Dr. Thailand hat uns hierher geschickt.
Warum kommt ihr nicht selbst?
Er ist krank geworden. Eine Biene hat ihn gepiekt. Wir sollen ihm das hier übergeben.
Wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch fliegt,
dann hätte er ihm Flügel gegeben, Mr. Kid.